20. Mai, 18:38 Uhr. Und ich schwöre, die Uhr ist auch vor einer Sekunde quasi im perfekten Zeitpunkt umgesprungen. Ich wollte nämlich gerade sagen 37, weil ich gedacht habe, wer weiß, wie lange es dauert, bis sie umspringt. Und sie ist genau in dem Moment, wo ich es aussprechen wollte,
umgesprungen. Das habe ich auch gesehen.
Schön, oder? Sowas liebst du.
Das ist schon cool.
Also was heißt, du liebst sowas, aber du magst sowas sehr gerne.
Natürlich, wenn nicht.
Ja. Es ist Pfingstmontag und es ist, wie gesagt, spätabends. Nicht spätabends, aber doch für meine Verhältnisse spätabends, weil ich zu einem sehr frühen Aufsteher und einem sehr frühen Zubettgeher geworden bin in den letzten Monaten. Deswegen kommt es mir schon so spät vor. Und wir podcasten mal wieder und wollen uns heute eigentlich beschäftigen mit welchen Themen?
Mit dem ESC, mit unserer Lesung in Grebenstein, mit dem Fußball-Bundesliga und zweite Bundesliga-Saisonabschluss und mit der Europawahl.
Genau, denn das, was wir heute aufnehmen, nennt sich eigentlich Wochenrückblick. Uns gelingt nicht immer eine Woche, aber ist innerhalb des Radio Rebell Podcasts eigentlich das Format, wo wir kein Intro nehmen und einfach sofort bei Nennung und Datum und Uhrzeit loslegen und ein bisschen über das sprechen, was anliegt oder anlag.
Richtig.
Ja, womit wollen wir anfangen?
Das ist mir egal.
Das ist dir egal. Dann lass uns doch mal ganz wochenendrebellisch mit dem Eurovision Song Contest 2024 anfangen. Der wievielte Song Contest war das, den du so bewusst wahrgenommen hast? Oder anders gefragt, was ist so deine, wenn du weit zurückblickst, deine erste Song Contest-Erinnerung?
Also bewusst erinnere ich mich eigentlich nur an die letzten zwei davor noch.
Okay.
Und ich weiß, dass beide Male Deutschland letzter geworden ist, glaube ich. Davor erinnere ich mich zumindest nicht bewusst. Aber dieses Jahr war das erste Mal, dass ich, also ich habe die letzten beiden Male auch geguckt teilweise, das Finale, aber dieses Jahr war das erste Mal, dass ich auch so halt mich ein bisschen für die Hintergründe interessiert habe und ein bisschen drumherum recherchiert habe.
Der erste ESC und damals hieß der noch Grand Prix Eurovision de la Chanson. Jetzt weiß ich das Jahr gar nicht, aber ich weiß, dass Johnny Logan für Irland gewonnen hat. Da erinnere ich mich noch grob dran. Müsste man vielleicht mal gucken. Der hat ja, glaube ich, zweimal gewonnen. Ich weiß nur nicht, welches Mal ich gesehen habe. Gucken wir mal ganz schnell. 1980 hat er einmal gewonnen. Das dürfte noch nicht das Jahr gewesen sein, das ich gesehen habe. Da war ich drei, das glaube ich nicht. Also war es 1987, ja. 1987, das war mein erster Grand Prix. Ja. Du hast dieses Jahr erstmals den Grand Prix aber so richtig bewusst geschaut und hast dich auch so ein bisschen drauf gefreut. Das war zu den Jahren zuvor noch so ein bisschen Unterschied, oder?
Ja, stimmt.
Wieso?
Ich weiß das gar nicht genau, wieso. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich denke, ich habe einfach ein bisschen Ablenkung gebraucht. Und wahrscheinlich hat es mir dieses Jahr deswegen irgendwie gefallen. Oder ich war deshalb wahrscheinlich dieses Jahr so into it ein bisschen.
Okay. Ich glaube, dass es ein bisschen daran liegt, dass wir zwar selten den Eurovision Song Contest irgendwie komplett mal geguckt haben. Ich glaube sogar, dass dieses Jahr das erste Mal, würde ich sogar schätzen. Aber immer mal in Fetzen das ein oder andere wahrgenommen haben. Entweder, weil wir zufällig ein Stück geschaut haben oder weil wir am Folgetag uns zwei, drei Videos dazu angeschaut haben und wir uns ja eigentlich immer meistens ein wenig es von der amüsanten Seite her sehen, wenn dann irgendwie doch teils sehr skurril anmutenden Auftritte von lettischen Milchbäuerinnen oder was das war.
Polen.
Das war Polen, genau. Oder auch den Lordi-Auftritt für Finnland vor vielen Jahren, den haben wir uns dann ja mal zusammen angeschaut oder so. Also dass es diese Skurrilitäten sind. Und was ich zumindest noch weiß, warum ich das immer mega spannend und mega gut fand, ich mochte immer diese, so bescheuert das klingt, diese Spannung, wer kriegt jetzt wie viele Punkte wohin? Ja. Also dieses Scoring, diesen Scoring-Mechanismus, auch wenn der unfassbar langatmig immer war, fand ich das immer total spannend irgendwie. Und dann so diese diese Streitereien, warum dieses Land jetzt diesem Land keine Punkte gibt,
ja,
oder Punkte
es gibt. Richtige Auswertung.
Auch wenn man dieses Jahr ja gesagt hat, das ist so ein ist ein sehr politischer ESC, war es ja schon immer so irgendwie, dass es da, ja, man wusste immer so, Zypern, Griechenland, da sind die Punkte, war die Punkteverteilung mal gleich so, Österreich, Schweiz, es hat eigentlich auch immer relativ
auf dem Balkan kann man auch gute
Verbindungen auf dem Balkan ziehen. Kann man auch die ein oder andere Linie ziehen, wobei man im Umkehrschluss wieder sagen muss, dass das vielleicht, das ist ja auch dieses Jahr, finde ich, beim kroatischen Song wieder so ein bisschen durchgekommen, dass das schon natürlich auch, dass es denen immer so ein bisschen gelingt, so heimatliche Klänge, kann man das so, ja, kann man das so sagen, mit einzubauen, die vielleicht dann auch in gerade in den Balkanländern natürlich auch irgendwo ein bisschen ähnlich sind, oder?
Das mag sein, dass es dadurch vielleicht tatsächlich kein Zufall ist, aber es gleichzeitig es auch praktisch keine reinen politischen Sympathien sind, sondern es tatsächlich dann vielleicht den Menschen dort eher subjektiv besser gefällt.
Mhm.
Das kann schon gut sein.
Mhm. Ja. Ja, die letzten Jahre ist Deutschland ja tatsächlich insgesamt so ein bisschen dazu verkommen, dass man sich eigentlich immer nur darüber belustigt vorher, wie klar werden wir Letzter, schaffen wir es nochmal irgendwie unseren letzten Platz nochmal zu unterbieten irgendwie durch noch weniger Punkte oder sonstiges, aber da lag die Messlatte natürlich nach den letzten 2 Jahren jetzt für den deutschen Teilnehmer nicht so sonderlich hoch. Wie hast du den wahrgenommen oder wie hast du den Song so empfunden?
Ich dachte, also mir war schon klar, dass das wahrscheinlich so im oberen Mittelfeld,
ja,
also das damit, so hätte ich das auch eingeordnet. Andererseits, ich hatte letztes Jahr bei Lord of the Lost, dachte ich tatsächlich auch, das ist auf keinen Fall, hat es den letzten Platz verdient und trotzdem wurde es Letzter, von daher ich steige nicht so ganz durch das Bewertungssystem, das hinzu kommt ja noch, dass das Publikumsvoting sowieso recht unberechenbar ist irgendwie, deswegen hätte ich jetzt auch nicht sagen können, es wird auf keinen Fall Letzter, aber ich fand schon definitiv, dass es keinen letzten Platz verdient hätte. Aber wie gesagt, ich fand letztes Jahr auch nicht, dass es den letzten Platz verdient hatte. Von daher kann ich das nur so selbst subjektiv beordnen, aber ich glaube, also ich würde sagen, Deutschlands Platzierung trifft da auch meinen Geschmack recht gut.
Mhm. Also ich dachte ja wirklich, ja, das wird wieder irgendwie was, letzter Platz oder vorletzter Platz, aber eigentlich eher so aus einem Prinzip heraus, dass es das irgendwie einfach so, ja, schon fast eine Regel abzuleiten ist, irgendwie. Wobei ich den Song rein musikalisch dieses Jahr auch und ein Dutzendfaches stärker fand als letztes Jahr Lord of the Lost. Lord of the Lost, ja, ne? Die waren halt enorm auffällig und die haben eine gewisse Fanbase schon mitgebracht, ja, irgendwie. Aber so rein musikalisch fand ich, war das auch nicht sonderlich. Ja, gut, ist natürlich immer irgendwo auch so ein bisschen Geschmackssache, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so beim klassischen ESC-Publikum vielleicht nicht so durchschlägt oder auch bei so einer Jury nicht so durchschlägt, ja, insgesamt. Weil bei den Jurybewertungen, wenn man jetzt erstmal so die Plätze 1, 2 dann so nimmt, also das dann, nehmen wir es vorweg, weiß ja sowieso jeder, die Schweiz dann letztendlich ja in den Jurypunkten, glaube ich, noch nie zuvor gab es so viele Punkte aus der Jury oder so oft 12 Punkte. Und das muss man ja schon sagen, das ist ja auch nicht verwunderlich. Es ist ja rein stimmlich und musikalisch, ja, und von der gesamten Inszenierung und der Produktion einfach ein unfassbarer Song, der mir persönlich gar nicht so gut gefällt, der aber natürlich sonst so alles mitbringt, alle, ja, Höhen, alle Tiefen, eine Geschichte dahinter, einen guten Typ, der dir die erzählt.
Das war ja also, kein Typ.
Ja, einen guten Typus meinte ich in dem, ja, Sinne. Also das hat einfach richtig gut gepasst.
Irgendwie. Ja, schon. Das, und ganz ehrlich, ich finde das auch diesen Anspruch, ja, es muss unpolitisch sein, ich finde das ein bisschen lächerlich, ähnlich wie im Fußball.
Gut, aber es gehört auch halt zum Regelwerk des ESC.
Ja klar, ich finde das Regelwerk in dem Fall irgendwie schwierig, weil es auch utopisch ist. Es ist genauso wie man es im Fußball ja auch oft hört, so dass der Fußball muss unpolitisch sein und das Stadion soll unpolitisch sein und ähnlich ist es da auch, als ob das jemals so unpolitisch war.
Ja, wobei ich, glaube ich, da nochmal trennen würde zwischen darf nicht politisch sein und sollte innerhalb des Songs keine klaren politischen Botschaften transportieren. Sehe ich schon,
also selbst das würde ich sagen, ist ja total fließend. Ich meine, Deutschland hat ja gewonnen mit ein bisschen Frieden. Das ist auch eindeutig, war das bezogen auf den Falklandkrieg und auf den NATO-Doppelbeschluss. Und damit hat man gewonnen, so. Und das hat niemanden gestört, das hat nicht gegen das Regelwerk verstoßen. Von daher, ich weiß nicht, wann kann man denn sagen, ein Songtext ist nicht politisch, wenn es
ich weiß schon, was du
meinst. Um Frieden geht, wenn es um Menschenrechte geht, dann ist das in dem Fall schon politisch, ist das nicht politisch. Ist jetzt hier dieser Beitrag, ich würde offensichtlich sagen, nein, der Beitrag praktisch über die Geschichte einer non-binären Person ist nicht politisch, weil es geht einfach um die Existenz einer Person, aber auch das wird ja von vor allem von Rechten so stark politisiert. Also es kommt auch immer darauf an, wen fragt man. Ja,
du hast recht, ich habe mich da auch nicht blöde ausgedrückt, nicht. Also was ich damit meine, ist, dass ich schon nochmal eine Trennung sehe zwischen, wie soll ich das sagen? Also die, der Israel muss ja den Song umschreiben, ja. Zum Beispiel. Jetzt nimmst du mal im Umkehrschluss, Russland wäre weiter dabei und schreibt einen Marsch, bringt einen Marschsong ein über die Invasion in die Ukraine und warum das richtig ist.
Ja, dann sollte man die Regeln doch nicht so gestalten, dass man generell Politisches verdammt, sondern dass man Menschenfeindlichkeit, dass man spricht es aus, so, wogegen genau richtet sich das, was ist das Problem? Und dann möglichst präzise runterbrechen. Und ich meine, da gibt es ja noch den Schutz zum Beispiel, dass eben Russland und Belarus nicht mehr teilnehmen dürfen. Aber auch die Ukraine hatte ja 2022 Probleme mit ihrem Songtext. Also, ich weiß nicht, ob es nicht ein bisschen zu unpräzise ist, ob man sich nicht zu einfach macht, wenn man einfach.
Ich weiß halt nicht, ob am Ende allen geholfen wäre, wenn vor jedem ESC noch 26 EU-Gerichtsverhandlungen stattfinden müssen, welcher Song jetzt wie, wo, wann und welchem Umfang und so weiter teilnehmen darf oder sowas. Das würde es, glaube ich, schwierig machen. Also ich glaube letztendlich, dass der ESC politisch ist. Ich meine, das ist ja glasklar. Das sieht man ja von Veranstaltung zu Veranstaltung. Egal, wie sehr man versucht, das auch einzuhegen oder einzugrenzen oder so. Aber ich glaube, dass man da schon nochmal trennen könnte, so wie es jetzt eigentlich ist. Die Frage ist halt, wer entscheidet über diesen Interpretationsspielraum? Weil wenn wir dann vielleicht über die Disqualifikation von Jost Klein oder so sprechen, dann ist es ja schon so, dass da mit der EBU heißt die, glaube ich, oder so, das Organisationsteam des ESC quasi, dass da schon eine Machtfülle irgendwo liegt. Ich habe bis heute jetzt noch nicht, ehrlich gesagt, hundertprozentig verstanden, warum er disqualifiziert worden ist.
Es gibt ja auch keine, also soweit ich weiß, wurden ja nie so wirklich genau Informationen veröffentlicht. Also was man ja wusste, ist, wie er sich hier gegenüber Edin Golan verhalten hat bei dieser Pressekonferenz. Aber sie haben ja ausdrücklich gesagt, das ist nicht
lass uns das mal kurz außen vor lassen.
Ja, wenn man sie jetzt haben ja ausdrücklich gesagt, das ist nicht die Ursache.
Richtig, genau.
Aber ansonsten ging es ja wohl um eine Geste, die gemacht wurden, klar, solange man nicht sagt oder veröffentlicht, was das war, kann man auch nicht beurteilen, ob das jetzt,
ob der Ausschuss. Ich finde es halt schwierig, weil als die ersten Nachrichten dazu reinkamen, sprach man von Handgreiflichkeiten. In sehr vielen Medien war von Handgreiflichkeiten die Rede. Und das war auch etwas, wo ich sagen würde, da ist eine Grenze auch klarer zu ziehen, wo man sagen muss, ja, das ist eine ganz klare Disqualifikation. Klar, völlig egal, wem wegen gegenüber. Bei einer Geste, da hatten wir uns dann den Abend schon drüber unterhalten, wo ich erst gesagt habe, naja, also bei einer Geste direkt eine Disqualifikation, auch in dem Kontext, dass wohl es eine Reaktion darauf war, dass er gefilmt worden war in einem Bereich, wo eigentlich abgesprochen wurde, dass dort nicht gefilmt wird, irgendwie auf dem Weg zum Green Room oder irgendwie sowas in der Richtung. Da finde ich das schon schwieriger, es an der Geste festzumachen. Gut, du hast dann gesagt, naja, wenn es so eine Halsabschneidergeste ist oder so, dann kann das schon durchaus. Das war natürlich ein valides Argument irgendwie so ein bisschen. Ja, man weiß es nicht. Aber es ist ja mittlerweile definitiv klar, dass es keine Handgreiflichkeit war, sondern dass es definitiv nur eine Geste war und nur eine Geste als Reaktion auf das. Und dadurch, dass man so sonst weiter gar nichts dazu sagt, finde ich eine Disqualifikation eines des absoluten Favoriten auch irgendwo so mit der Schweiz zusammen, hat so ein kleines, glitzekleines Geschmäckle irgendwie.
Ja, man sollte das schon einfach veröffentlichen und sagen.
Ich glaube, die können nichts veröffentlichen. Ich glaube eher, dass es vielleicht wirklich so war, dass das, was du eben angesprochen hast, das Verhalten gegenüber Edin Golan, und es gab wohl noch zwei Interviewsequenzen, wo er sich auch zumindest als, ja, ich will mal sagen, etwas rebellisch erwiesen hat, irgendwie sowas, in so einer dann doch recht konform geprägten Veranstaltung, wo jeder genaueste Interviewsequenzzeiten bekommt und so weiter, wo sie, glaube ich, Schiss hatten, dass ihm das bei ihnen so ein bisschen entgleitet und sie gesagt haben, das ist eine dankbare Situation. Disqualifikation.
Da gibt es aber Leute, die man dringender hätte loswerden müssen, wenn man sich die griechische Vertreterin anschaut oder die Person aus Irland. Die hatten, also das waren ja teilweise antisemitische Ausfälle, ich glaube im Vergleich dazu.
Du musst vielleicht erstmal für diejenigen, die dir vielleicht gerne zuhören, die aber ja. jetzt den ESC gar nicht gesehen haben, vielleicht erklären, was da überhaupt passiert ist.
In Bezug auf den Antisemitismus beim ja. ESC. Also es gab ja im Vorfeld, Israel hat sich ja mit Eden Golan für das Finale qualifiziert und es gab ja im Vorfeld schon praktisch Forderungen nach einem Boykott, also nach einem Ausschluss Israels vom ESC nach dem Vorbild Russlands und Belarus, wobei man da, und da schließe ich mich mal nicht der Neutralität hier des deutschen Ansagers an, der das auch viel kritisiert wurde dafür, dass er das Recht ja unkommentiert wiedergegeben hat, dass viele den Ausschluss Israels forderten, weil man auch Russland und Belarus ausschloss. Natürlich ein absolut unangemessener Vergleich ist, weil Russland und Belarus ja einen Angriffskrieg begonnen haben, Israel nicht, aber dennoch gab es eben viele Forderungen nach einem Ausschluss Israels. Und in Malmö selbst, am Tag des Finales, war es eben so, dass es auch zahlreiche antisemitische Ausfälle gab. Es gab viele Menschen im Publikum, die Eden Golan bei ihrem Auftritt irgendwie den Rücken zugewendet haben, bewusst, die sie ausgebuht, ausgepfiffen haben. Es gab vor dem Hotel in Malmö eine riesige, eigentlich muss man von einem Mob sprechen, würde ich sagen, der sich da versammelt hat, mit antisemitischen Parolen, Schildern, Ausrufen, um auch sicherlich eine Einschüchterung, eine Bedrohungslage darzustellen. Und es gab eben auch in den Reihen des ESC bei zahlreichen Ansagen, also AnsagerInnen aus den Ländern, die jeweils die Punkte ansagen sollte, gab es aus Norwegen zum Beispiel die Ansagerin, die sich zurückgezogen hat, weil sie aus Protest der Teilnahme Israels und eben auch einige TeilnehmerInnen haben sich
da dann selbst, wenn ich dich kurz unterbrechen habe, ich glaube selbst die Vorjahressiegerin aus Schweden hat gesagt, sie würde sich, wenn Israel gewinnt, würde sie die Trophäe nicht übergeben.
Richtig.
Oder sowas. Ne?
Und solches Fehlverhalten gab es halt dort zuhauf und eben auch von den TeilnehmerInnen dieses Jahres gab es solches Verhalten. Also Griechenland, die Vertreterin aus Griechenland hat bei einer Pressekonferenz, die Eden Golan gesprochen hat, praktisch so Gesten gemacht nach dem Motto, sie legt sich schlafen und stellt ihr halt ihre Respektlosigkeit ihr gegenüber zur Schau. Die Vertreterin aus Irland meinte am Tag zuvor, sie hätte irgendwie geheult, als die Person erfahren hat, dass Israel fürs Finale qualifiziert ist, hat sich dort sehr antisemitisch geäußert. Und das ging so weit, dass der Vertreter Finnlands zum Beispiel am Tag zuvor, glaube ich, mit Eden Golan irgendwie getanzt hat zusammen und dann abgeschlagen hat und wurde halt dabei gefilmt und hat dann so auf die Nase bekommen dafür, dass er sich dann schriftlich eigentlich davon distanzieren musste, dass er überhaupt mit ihr gesprochen hat. Also er hat dann auf Instagram geschrieben, I happened to meet Israel's Eurovision representative today and a video was filmed of us. It was then posted on social media without my permission, despite my requests for its removal, it has not been taken down. I would like to clarify and emphasize that the video is not a political statement or an endorsement of any kind. Also ein extremer öffentlicher Druck, ausgehend eben von dieser, ja, sicherlich in großen Teilen antisemitischen öffentlichen Masse irgendwie. Und selbst bei, was die Jurybewertungen angeht, ist dann ja danach noch einiges rausgekommen. Das war eben, genau, das waren diese antisemitischen Vorfälle beim ESC und da war es ja eben auch so, dass Jost Klein bei einer Pressekonferenz, wo Eden Golan mit meiner Meinung nach ziemlich übler Täter-Opfer-Umkehr ja begegnet wurde, wo sie gefragt wurde, ob ihre Anwesenheit dort nicht eine Gefahr für alle Teilnehmenden sei und ihr wurde dann eben gesagt, sie muss auf die Frage nicht antworten, wenn sie nicht möchte und Jost Klein hat dann halt irgendwie dazwischen gerufen, warum nicht. Und das ist natürlich, also es geht natürlich gar nicht.
Wobei man da doch trennen muss, das ist ja kein Antisemitismus. Das ist absolute Respektlosigkeit gegenüber der Teilnehmerin insgesamt. Und es kann natürlich, im besten Fall steckt fehlender Intellekt dahinter.
Ja. Im schlimmsten Fall Antisemitismus.
Ja.
Deswegen meinte ich ja, es geht, also angenommen, das wäre der eigentliche Grund gewesen, ihn zu disqualifizieren, was er ja laut offizieller Stellungnahme definitiv nicht war, dann hätte man die Person aus Irland und die Griechen ja auf jeden Fall auch disqualifizieren müssen.
Ja, und letztendlich hat sich dann, glaube ich, auch eine kleine Gruppe gebildet, die sich auch auf Instagram mit einem Gesamtstatement irgendwie dort gezeigt hat. Und nach meinem Kenntnisstand war das inklusive der Schweiz.
Ja, soweit.
Was so ein also bisschen ein kleinen Kratzer in diese schillernde Nemo-Rüstung, würde ich fast sagen, die sich da aufgebaut hat. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber gut. Man kennt die Hintergründe im Detail nicht, aber alles in allem muss man sagen, ist es einfach unvorstellbar, dass dort über Tage, Tage zuvor, auch schon vor dem Hotel, einer 20-jährigen Teilnehmerin bei einem internationalen Songwettbewerb, das will noch nicht in meinen Kopf hineinpassen.
Ich frage mich halt auch, wie das passt, also wie konnte das organisatorisch passieren. Ich meine, bei so Großveranstaltungen wie der EM oder der WM, da kriegen sie gegen alle verfassungsrechtlichen Bedenken, kriegen sie Demonstrations- und Versammlungsverbote im Umkreis von Stadien, in ganzen Städten kriegen sie hin, aber sie haben es nicht hingekriegt, so eine Form von Veranstaltung vor dem Hotel in irgendeiner Form zu verhindern. Das will auch nicht in meinen Kopf. Also da hätte es ein Versammlungsverbot geben müssen für diesen Platz, wenn sich andeutet, dass sowas passieren könnte.
Ja, kann ich nur beipflichten. Ich glaube nur, wenn ich das richtig verstanden habe, war es ja so, dass selbst zur Beherrschung der jetzigen Lage, also so wie es dann schon war, also, und da war es ja dann eigentlich auch schon zu spät, da musst du ja, wenn dann eigentlich prophylaktisch irgendwie mit Sperrzonen oder sonstigen handeln, war es glaube ich so, dass die schwedische Polizei so schon völlig weit über dem Limit war insgesamt und dort schon Unterstützung aus anderen Ländern bekommen hat, um da überhaupt insgesamt Herr der Lage zu werden.
Ja, stimmt. Aber ja, während dann ja praktisch herausgekommen ist, dass das Jury-Voting, in dem Edin Golan ja relativ, ja nicht leer ausgegangen ist, aber dann doch relativ wenig Punkte bekommen hat, dass das wohl sehr, ja wie sagt man, eine sehr heterogene Punkteverteilung innerhalb der einzelnen Juries war.
Also das fand ich auch total krass. Ich weiß gar nicht, einzelne Länder sind da, ich weiß nicht, ob das Leaks sind oder ob man das sogar öffentlich einsehen kann oder so, aber wo man wirklich sehen konnte, waren irgendwie 5 Jurymitglieder und dann Israel 10, Israel 10 und dann Israel 2-2-0 oder irgendwie sowas. Also während ansonsten bei den, da wo die Schweiz vorne lag, sich die Juroren im Großen und Ganzen, ich meine, das sind alles Musikfachleute, die ja auch nur die rein musikalische Qualität bewerten sollten. Und dazu sagen, der Song von Edin Golan ist nicht in den, sagen wir mal, Minimum in den Top 10, also das war musikalisch schon schon recht groß im Vergleich zu vielen anderen Dingen, die wir dort hören durften, ist das schon natürlich traurig irgendwo so ein bisschen.
Also bei mir waren es tatsächlich auch so rein musikalisch, waren Israel und die Schweiz meine Favoriten. Ich glaube, rein technisch war der Song der Schweiz besser. Meinen persönlichen Geschmack hat der Song von Israel irgendwie eher getroffen. Deswegen, ich habe auch einmal für Israel gewotet tatsächlich. Aber im Publikumsvoting wiederum haben sie dann ja kurz nach Kroatien die zweitmeisten Punkte bekommen. Also sind ja zwischenzeitlich auf Platz 1 sogar hochgestiegen. Und ich weiß nicht, ob es jemals eine so große Differenz gab zwischen Publikums- und Juryvoting. Ich weiß, bei den polnischen Milchbäuerinnen, die du angesprochen hast, da gab es auch mal eine sehr große Differenz zwischen Jury- und Publikumsvoting. Die sind im Publikumsvoting deutlich, deutlich, deutlich besser angekommen als im Juryvoting. Aber ja, das war bei Israel ja schon ein sehr extremer Unterschied. Und es hat mich ein bisschen daran erinnert, ich habe die Tage so gelesen, dass 1978, oder bei dem ESC 1978 in Paris, den hat Israel ja gewonnen. Und ich habe halt beobachtet, während irgendwie, ich meine, es gab ja diese Live-Kommentare praktisch, die gezeigt wurden.
Auf du bist aber jetzt nicht 1978, jetzt bist du wieder hier.
Ja, jetzt bin ich wieder hier.
Okay.
Und auch auf Twitter gab es ja diesen Hashtag praktisch, wo dann sehr, sehr viel darunter geschrieben wurde. Und man hat ja auch gesehen, vereinzelt gab es ja auch praktisch bewusstes oder aus Solidarität praktisch Ausrufe zum Voting für Israel. Und es gab eben Boykottaufrufe auf der anderen Seite. Aber während praktisch in dem Moment, wo Israel ja kurzzeitig sozusagen an Platz 1 gerufen oder auf Platz 1 gestiegen ist, gab es da ja auch einen völligen Zusammenbruch auf Social Media. Und das erinnert mich ein bisschen eben an diesen ESC 1978, den Israel gewonnen hat, wo der ESC gleichzeitig in diesem Jahr zum ersten Mal ausgestrahlt wurde in Jordanien. und als sich abgezeichnet hat, dass Israel halt den ESC gewinnt, bei dem Voting, hat Jordanien die Übertragung unterbrochen und hat einen Strauß Narzissen gezeigt. und dann ein bisschen später Belgien, also Platz 2, dann als Sieger verkündet. Die Reaktion hat mich dann noch ein bisschen an das erinnert, was jetzt viele Jahrzehnte später
da war das jetzt ist. Dann doch wieder ein ganz normaler ja. ESC, irgendwie so ein ja. bisschen, ne? Ja. Ja, das wäre auch cool, oder? Die Schweden hätten so abgeschaltet und hätten dann Joost Klein als Gewinner gekürt ja. oder irgendwie sowas. Ja. Hm. Ja. Ja, meine, ich hatte vorab reingeschaut, da, und zwar war das den, ich glaube, den, weiß nicht, den Mittwoch oder den Donnerstag waren ja diese Halbfinals. Und da, als ich abends nach Hause gekommen bin, hatte Lani das, glaube ich, laufen. Und, oder nee, die hat es mir dann, glaube ich, den Abend auf YouTube gezeigt. So war es, glaube ich. Und da habe ich Albanien gesehen und war erstaunt, weil ich gesagt habe, das ist ja immer ein Song, den wir, wenn dann mal mit der Mami zumindest, selbst wenn wir nicht den ESC geguckt haben, immer mal geguckt haben, wie ist denn Albanien an den Start gegangen? Ja. Und es war meistens immer etwas, wo wir wussten, ja, sieht auch nicht so gut aus, werden aber auch, wenn sie sich qualifizieren, nicht unbedingt Letzter, haben sich aber auch nicht immer qualifiziert. Ja. Und dieses Mal fand ich den Song gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, und war überrascht, dass die rausgeflogen sind, genauso wie San Marino war es, glaube ich.
Ja.
Das war ein Song, den ich richtig gut fand, wo ich gedacht habe, der kommt bestimmt am Ende in die Top 10 und der hat sich dann noch nicht mal qualifiziert. Und aus der Perspektive heraus, wenn man dann bedenkt, dass Deutschland ja immer zu den Ländern gehört, die gar nicht sich qualifizieren müssen, sondern die immer automatisch im Finale sind, hatte ich so ein bisschen Sorge, als ich den deutschen Auftritt gesehen habe. Also wie gesagt, der Song an sich wirklich, wirklich gut. Ich mochte auch den Typen, wie der so aufgetreten, so ein bisschen zurückhaltender, nicht so durchgestylt, sondern so ein, wie der halt so, also so stelle ich mir, so läuft er auch auf der Straße rum, so weißt du, also es war nicht irgendwie so das, was sonst den Grand Prix ausmacht, so ganz pompöse Kleider und so weiter. Und diesen Weg, dann zu sagen, nee, wir setzen voll auf das Thema Stimme, wir können gar nicht die große Inszenierung drumherum packen, sondern nur Stimme, ist ja auch schon wieder noch ein zusätzliches Risiko für den ESC. Aber ich fand es dann extrem cool eigentlich irgendwie im Nachgang, so wenn du es dir so überlegst, dass alle so voll auffahren, weißt du, dieser riesige LED-Bildschirm, also dieser gesamte Boden war ja ein LED-Bildschirm, konnte man ja bei dem Ukraine-Song ganz gut sehen, wenn dann von oben nochmal so dieser Topspot oder wie sich das nennt, wenn dann so von oben runter gefilmt wird. Alle nutzen das auf unterschiedlichste Art und Weise. Und der Kartoffelkopf, der Deutsche, der steht einfach so zwischen so ein paar brennenden Mülltonnen und singt einfach so irgendwie. Das hatte schon auch irgendwie wieder so ein bisschen Charme. Aber ich hatte eher gedacht, dass ihm das vielleicht dann, nicht das Genick bricht, aber dass es dazu führt, dass er wieder sehr, sehr weit hinten landet. Und das ist dann gar nicht passiert.
Stimmt.
Ja. Inszenierung ist dann anscheinend doch nicht alles.
Ja.
Weil es gab ja auch dann so auch noch ein paar Inszenierungen. Also Irland war ja auch schon krass eigentlich so.
Irland, ja.
Ja, aber hat aber auch relativ gut abgeschnitten, glaube ich. Ne? Fünfter oder Sechster, glaube ich. Ein schlechtes Sechster. Beispiel eigentlich. Hm. Ja, kommen wir vielleicht zu den Top-3-Platzierungen. Sag nur mal, welche drei du vorne gesehen hast, welche drei es geworden sind und was du glaubst, wieso, weshalb, warum.
Also ich habe vorne gesehen die Schweiz, Israel und die Ukraine. Das waren so meine persönlichen Top 3. Und gewonnen ist ja die Schweiz. Hinter der Schweiz war Kroatien. Und wer Dritter war, weiß ich auswendig jetzt nicht.
War das nicht so die Ukraine?
Kann sein. Dann wäre meine Schätzung ja doch ganz gut gewesen. Aber ja, die...
Also, oder waren die Vierter oder Fünfter? Ich weiß nicht. Ich kann aber gleich nochmal gucken.
Ja. Ja. Dass die Schweiz gewonnen hat, also es ist rein so technisch, vom Musikalischen glaube ich recht klar, dass das verdient ist und natürlich die dahinterstehende Geschichte, also ich meine, es kommt ja, das hat ja gar nichts unbedingt damit zu tun, dass man irgendwie aus Solidarität oder aus einem Symbol heraus votet, sondern der Text, also der Inhalt, die inhaltliche Bedeutung ist ja eindeutig ein Teil der Performance, den man auch werten kann und werten muss. Und da ist einfach ja auch die Bedeutung, der Inhalt des Textes einfach ja sehr, sehr bedeutungsvoll und positiv und schön und wichtig. Und deswegen ist natürlich auch grundsätzlich gut, dass das gewonnen hat. Und ich habe gehofft, dass es weit oben landet und ist es dann ja auch. Ich finde es auch ziemlich cool, dass Nemo die Non-Binary-Flagge ja entgegen der Regeln praktisch geschmuggelt hat eigentlich.
Ja.
Und sie dann ausgebreitet
hat. Hat aber natürlich, also also ich habe es mindestens einmal gesehen, aber man würde es hundertprozentig so NZZ oder so die klassischen Medien, würde man das wahrscheinlich auch wieder finden, was das eigentlich für ein absoluter Skandal ist.
Ja, sicherlich. Und was ja besonders schön ist, dass jetzt tatsächlich durch diesen ESC-Sieg in der Schweiz die Diskussion angestoßen wurde oder die politische Diskussion angestoßen wurde, darum eben einen nicht-binären Geschlechtseintrag zu ermöglichen, den es in der Schweiz bisher ja nicht gibt. Also das wäre ja ein besonders schönes Outcome, wenn das unabhängig ist, auch mal von Nemos Personen, wenn das dazu führen würde, dass sich tatsächlich für nicht-binäre Menschen in der Schweiz die Situation verbessert.
Also wirklich was mit Musik, wirklich was nachweislich, wie du immer zu pflegen sagst, bewegt hat.
Ich denke, das ist die größtmögliche Auszeichnung natürlich, wenn das gelingen würde.
Die Ukraine ist übrigens Dritter geworden.
Ja, dann lag meine Schätzung ja bis auf Israel, was ich mir auch hätte denken können, angesichts der Jurywertung lag es ja dann doch relativ gut.
Ja, ich hatte meinen Tipp schon abgegeben, da war aber Holland noch dabei, die habe ich ziemlich weit vorne gesehen. Und dann habe ich nochmal korrigiert und habe einmal in die Richtung, was ich glaube, wer gewinnt. Da waren unter den Top 3 die Schweiz bei mir nicht dabei. Und dann, was ich hoffe, wer gewinnt, da war auch die Schweiz unter den Top 3 nicht dabei. Ich habe den immer so auf 4-5 gesehen, irgendwie so. Mir war das zu flippig und für mich war es einfach rein vom musikalischen Geschmack her, technisch brauchen wir überhaupt nicht drüber sprechen, absolut herausragend, aber es war rein vom musikalischen Geschmack her, war es einfach irgendwie so nicht meins. Ich war dann eher so Team Rim Tim Tagidim. den fand ich musikalisch gut, auch wenn mich dieses Rammstein-Intro so ein bisschen mir Bauchkrummeln bereitet hat. Aber das fand ich ziemlich gut. Ich fand den Ukraine-Song irgendwie überraschend gut. Also so diesen Mix mit diesen hohen Tönen und dann diese Rap-Passage und dann aber auch, da hat mich auch die Inszenierung so ein bisschen gepackt, muss ich sagen. Und ich hatte dann Israel auf dem Schirm, beim Publikumsvoting war mir klar, werden die viele Punkte holen, aber beim Juryvoting hatte ich eigentlich gedacht, wird Frankreich Platz 1 machen. Oh. Den fand ich auch stimmlich und fand ich den auch richtiges Brett, wo ich gedacht habe, der wird bei der Jury wird der ganz groß punkten und der ist dann am Ende Vierter geworden. Auch gut, aber der hatte eigentlich ja zu keinem Zeitpunkt und hat auch gar nicht so viele Punkte vom Publikum bekommen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja, also ist schon ja auch immer sehr mal ruhig, so
wieder eigentlich wie jedes Jahr Frankreich.
Frankreich ist eigentlich kannst du da jedes Jahr denselben Song irgendwie mehr oder weniger hinstellen. Wobei, ich finde schon, dass der dieses Jahr nochmal eine besondere Qualität hat. Es war aber halt ein typischer französischer Song. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, Nemo so als Typus, Entschuldigung, schon spannend. Hast du dir die Doku angeschaut?
Ich habe sie noch nicht geschaut, aber du hast mir erzählt, dass Nemo wohl getrampt ist von der Schweiz nach Malmö.
Genau.
Das wäre natürlich auch meine zweite Wahl dann gewesen bei der Anreise, wenn ich zum ESC reisen müsste nach Malmö.
Ja.
Das ist natürlich sehr, sehr, sehr cool, dort diese ökologische Variante zu wählen, während viele wahrscheinlich geflogen sind. Dafür gebührt Nemo definitiv Respekt.
Ja. Unheimlich, also ich habe die Doku im Nachgang eigentlich eher zufällig gesehen. So nachts beim Einschlafen mache ich mir immer noch mal irgendwas an, so um einfach irgendeinen Ton zu hören. Und dadurch, dass der Grand Prix noch relativ frisch war, habe ich gedacht, dann hörst du jetzt mal an. Und bin dann tatsächlich so ein bisschen hängen geblieben. Mhm. Also war unglaublich sympathisch zu hören, die Begründung für die Anreise nach Malmö. Und der erste Satz, als sie dann gemeinsam, ich glaube, das andere war der Manager, Freund, Bekannter, Kumpel, keine Ahnung, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Und sie steigen aus dem Auto aus. Und was ist der erste Satz? Jetzt bin ich bereit fürs Chaos.
Ja, das.
Wo ich gedacht, okay.
Das hätte eine Wochenendtabellenreise
sein können. Das passt. Und als ich dann noch hörte, dass diese total irre Show, also der hat ja zwischendurch auch wie so ein Matrix-Move auf diesen Ringscheiben gemacht, die sich dann so drehten noch gleichzeitig. Das fand ich, war auch insgesamt von der Inszenierung mit der beste Auftritt so irgendwo.
Ich frage mich, ob das für Nemo so, also ob es praktisch noch eine zusätzliche Herausforderung war, gleichzeitig zum Singen. Ich glaube, ich hätte nicht mal so das Gleichgewicht halten können auf diesem Ding. Ich frage mich, ob Nemo das vorher so trainieren musste.
Das musst du trainieren.
Ob das so Multitasking
ist. Nein, das ist so durchchoreografiert. Das macht ja auch nur Sinn, auch dieses, also wenn man das richtig versteht, dann symbolisieren ja, diese klar. Zirkel ja auch ein Auf und Ab. Und du, wenn du dann, du musst dann im Höhepunkt, Moment, musst du natürlich auch oben ja. sein und darfst dich gerade wieder abstürzen, sonst macht das Ganze ja gar keinen Sinn.
Ja. Ja.
Also das ist komplett durchchoreografiert. Aber weißt du, wer die Choreografie gemacht hat?
Wer denn?
Seine Schwester. Also die Schwester von Nemo.
Das ist krass.
Die ist Art-Direktorin irgendwo und hatte zumindest, also sie hat sie nicht, glaube ich, komplett allein gemacht, aber sie hatte wohl mit die entscheidende Idee, dies mit diesen drehenden Scheiben so aufzubauen.
Insgesamt. Das ist schon echt cool.
Ja.
Ich hoffe ja, oder meine Hoffnung wäre ja, dass Nemo dann, da ja der nächste ESC dann in der Schweiz stattfindet, wenn ich auch in der Schweiz bin, dass Nemo ihn nach Zürich geholt hat.
Liegt nah, oder?
Ja, Zürich und Genf sind wohl die aussichtsreichsten Kandidaten. Das wäre natürlich ganz lustig, wenn praktisch ESC ist.
Ja, dann könntest du doch eigentlich, wenn du dann sowieso schon in der Nähe bist, auch nächstes Jahr für Deutschland antreten.
Ja, klar.
Oder? So ein Lordi-Auftritt irgendwie so. Ja. Ich meine, singen kannst du gar nicht.
Nee, aber eine coole Inszenierung kriege ich, glaube ich,
vorbereitet. Aber eine coole Inszenierung, so wenn du so richtig Zeit hast, kann ich mir vorstellen, dass du da was richtig Gutes vorbereitest. Ja. Also es gab ja auch schon ganz viele. Obwohl, nee, das waren eher diese Flitzer, die dann auf die Bühne gekommen sind und ihre Buchse runtergezogen haben. Das alleine wird dir natürlich wahrscheinlich nicht reichen.
Bei manchen Inszenierungen, die halt schon so skurril waren, hat es halt auch gedauert zu merken, dass das nicht zur Inszenierung dazugehört. Wenn dann der Flitzer seinen Arsch irgendwie in die Kamera hält.
Sein Hinterteil.
Ja.
Du musst mal ein bisschen dran denken, dass wir sonst immer Folge für Folge das als explizite Folge veröffentlicht wird. Deswegen...
Ja, wie beim darf ESC man, auch.
Deswegen darf man auch nicht sagen, dass, was Jan Böhmermann zum Beispiel gesagt hat, zusammen mit Olli Schulz, als er den ESC kommentiert hat im österreichischen Radio, glaube ich, als die Pfiffe gegen Israel kamen insgesamt. Das, was er gesagt hat, war richtig und wichtig und gut, aber wir dürfen nicht sagen, was.
Ja.
Man kann es vielleicht erahnen irgendwie. Du kannst es ja mal mit wissenschaftlich korrekt vielleicht umschreiben so ein bisschen.
Also er hat die Menschen, die dort während der Punktevergabe für Israel gepfiffen haben, praktisch dazu aufgefordert, Geschlechtsverkehr mit sich selbst zu betreiben.
Stimmt.
Ja.
Ja, so kann man es, glaube ich, auch unexplizit beschreiben, ohne dass es große Schwierigkeiten gibt. Ja. Dann haben wir das erste Thema ESC, würde ich sagen, durch. Oder gibt es noch irgendwas rund um den ESC, was dir noch auf dem Herzen liegt, was du gerne sagen möchtest?
Nee, ich denke, wir haben das Thema durch.
Bevor wir zu unserem nächsten Thema kommen, möchten wir einmal Danke sagen an Michael, Marius, Edith und Jonas. Das sind unsere neuesten Unterstützer auf Steady, einer Plattform, wo man sehr begabte Künstler und sonstiges, aber auch so Loser wie uns unterstützen kann mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Und da gibt es unterschiedliche Pakete, unter anderem eins, wo man sich eine Malzbiertaufe gönnen kann oder sich ein Thema für eine Radio-Rebell-Folge aussuchen kann. Und so halt auch eine, wo wir einfach nur Danke sagen. Und da du nie Danke sagst, muss ich das immer machen. Deswegen vielen, vielen Dank an Michael, Marius, Edith und Jonas und an René und André und an die Edith auch gleichzeitig die Richtung, ihr müsst euch noch ein Thema aussuchen. Schreibt uns euer Thema per Mail und dann werden wir das vorbereiten für eine der nächsten Folgen, beziehungsweise geben das Thema grundsätzlich erstmal mit in unseren großen Zufallsgenerator, wo wir die Themen für die Themenfolgen raussuchen. Müssen wir mal demnächst wieder machen, ne? Was haben wir als nächstes Thema eigentlich?
Sex.
Oh, stimmt. Hm. Das sollten wir
meine machen. Recherche ist nahezu abgeschlossen.
Deine Recherche ist abgeschlossen? Das ist eine sehr theoretische Recherche gewesen, gehe ich davon aus. Aber da kommen wir ja dann sicherlich in der nächsten Folge auch zu.
Ja.
Ja. Müssten wir jetzt auch mal einen Schluck Malzbier trinken?
Ja, ne? Stimmt.
Michaels Malz. Prost. Prost. Wir hatten eine Weltpremiere. Ein bisschen eine geschummelte Weltpremiere,
schon,
oder?
Weil wir haben dasselbe schon mal als Weltpremiere bezeichnet.
Ja, stimmt. Erklär mal, worum geht's?
Wir hatten eine Lesung mit Chaos auf Augenhöhe. Und zwar die erste Lesung, in der wir tatsächlich aus dem gedruckten Buch selbst gelesen haben. Wir haben schon mal aus Chaos auf Augenhöhe gelesen, und zwar zu meinem 18. Geburtstag in Berlin. Da hatten wir aber nur das Manuskript in der Hand, praktisch auf Papier. Jetzt haben wir das Buch Und wir haben die Lesung gemacht, oder die Lesung wurde organisiert von meinem ehemaligen Lateinlehrer, und zwar an meiner alten Schule in Grebenstein.
Mhm, genau. Und unterschied sich schon auch sehr deutlich trotzdem irgendwie von der Lesung zu deinem 18. Geburtstag. Ich meine, die Lesung auf deinem 18. Geburtstag war natürlich auch der Hammer, ne?
Die war
Berlin,
krass.
Haus der Fußballkulturen, Sito da, Richard da.
Die war so krass.
Steffi ja. und Sebastian da und so viele Menschen, die wir mögen und kennen seit vielen, vielen Jahren. Und
dann die 50.000 noch überschritten.
Und haben an dem Tag die 50.000 überschritten. Und das ist dahin doppelt amüsant, denn zack, nur eine Lesung später und wir haben die 60.000 überschritten. Das ist doch mal ein Schnitt. Mit diesem Lesungsschnitt von Lesung zu Lesung
wachsen wir um 10.000 Euro.
Ja, und wir machen das jetzt nur noch so. Wir sagen einfach, wir machen die nächste Lesung bei 70.000 Euro. Und dann müssen die Leute so lange spenden und dann machen wir eine Lesung.
Na, wir mussten ja zwischendurch auch, also zum Beispiel das Geld aus dem Crowdfunding.
Haben ja, jetzt machen wir doch nicht die ganze Idee kaputt insgesamt. Nein, wir hatten keine Lesung und haben trotzdem in der Zwischenzeit sammeln können, weil... Ja. Honorare und natürlich der ein recht üppiger Batzen aus dem Crowdfunding, die das Buch gelesen haben bis zur letzten Seite. Ich will da jetzt nicht zu viel spoilern, wissen wieso, weshalb, warum. Und dann kam auch wieder dazu die alljährliche Spende von Daniel. Vielen, vielen Dank, falls der auch unseren Podcast hört, das weiß ich gar nicht. Daniel spendet jedes Jahr seit 3 Jahren ganz konsequent den Beitrag der Jahreszahl. Er hat 2021 Euro gespendet, macht das so weiter. Und ich wünsche mir, dass er bis ins Jahr 10.000 weiter die Welfare Never Supported Stiftung so unterstützt, wie er das auf diesem Weg tut. Vielen, vielen Dank einfach mal in Richtung Daniel. Auch wenn er das vielleicht gar nicht hört. Das weiß man ja nicht. Ja. Und diese Lesung war jetzt dahingehend anders, weil du hast die komplette Vorbereitung mit allem drum und dran fertig gemacht.
Ja, ich meine, also ich war ja praktisch schon mal an meiner alten Schule mit dem Buch. Insofern ist es doppelt geschummelt, weil es war keine echte Lesung, aber ich habe ja vor einigen Wochen war ich ja schon mal in der Schule, habe Fragen zum Film beantwortet in verschiedenen Klassen und habe auch in der Aula in der großen Pause einen ganz kurzen Auszug aus dem Buch vorgelesen. Und das war eben, also es gibt die sogenannte Kulturpause und da war eben, ist praktisch immer irgendjemand, manchmal ehemalige SchülerInnen oder andere, die halt etwas gemacht haben, kommen halt in der Pause dahin und tragen was vor, lesen was vor, führen was vor. Und meine Kulturpause mit Chaos auf Augenhöhe war eben sehr, sehr gut besucht. Also die Aula war wirklich fast randvoll und hat auch vielen sehr gut gefallen. Und deswegen hat mein Lehrer mich danach eben gefragt, ob wir nicht mal eine größere, praktisch längere Veranstaltung, eine richtige Lesung mit dem Buch machen wollen, weil natürlich, ich konnte einen kurzen Auszug lesen, das wurde der Sache natürlich nicht wirklich gerecht. Und da ist die Idee entstanden, mal eine größere Lesung mit Chaos auf Augenhöhe an meiner alten Schule zu machen.
Genau. Und die hat jetzt stattgefunden bei brütender Hitze. Es war wirklich super, super warm. Trotzdem sind echt viele Menschen gekommen. Ich habe vorher noch gesagt, hier kommen keine 12 Leute bei der Hitze. Und war dann doch richtig gut besucht und hat richtig Spaß gemacht. Aber was mir halt besonders Spaß gemacht hat, ich erinnere mich, dass ich die Lesung für deinen Geburtstag, die musste ich wirklich vorbereiten noch. Das heißt, die Kapitel raussuchen. Was lesen wir? Was passt wie wo zusammen? Wer fängt an? Wer macht Begrüßung? Soll es eine Fragerunde geben? Wenn ja, nein, wie machen wir die? Das war alles etwas... Wo du eigentlich immer nur so informiert werden möchtest, sage ich mal. Und diesmal haben wir so ein bisschen bedingt durch den durch meine neue Arbeit und dass einfach da die Zeit fehlt, musstest du das komplett vorbereiten. Und ich bin eigentlich von der Arbeit direkt zur Lesung gekommen. Stimmt. Und es ging los. Ja. Du hast mich nur noch kurz gebrieft, was ich lesen muss, und es hat trotzdem richtig gut geklappt, fand ich. Also du hast gute Kapitel ausgesucht, hat wirklich Spaß gemacht zu lesen, und während ich letztes Jahr noch zu dir gesagt habe, das Buch eignet sich eigentlich eher schlecht für eine Lesung durch dieses Dialogische und die vielen kurzen Kapitel, hat man bei der Lesung gesehen, doch, es kommt tatsächlich auf die Kapitel an so ein bisschen. Ja. Ne? Das hat echt Bock gemacht.
Das kann auch eigentlich die Stärke sein.
Ja, ja.
Im Vorfeld wurden ja schon praktisch in Gräben, oder eine Schülerin von der Schule hat ja Plakate designt, sozusagen, die wurden ja im Vorfeld schon in der ganzen Stadt auch aufgehängt, an verschiedenen Orten. Ja, da habe ich auch schon zufällig dann irgendwann gesehen dort. Und die HNA war auch vor Ort und hat dann einen Bericht geschrieben
darüber. Und alle haben, hast du die Ankündigung auch genau gelesen?
Welche jetzt?
Die auf den Plakaten und auch so? Es stand überall, meine, Jason liest aus seinem neuen Buch.
Ja, wobei man sagen muss, das Plakat ist entstanden zu einem Zeitpunkt, wo nicht klar war, ob du mitkommst.
Ich bin schon gar nicht mehr Thema hier so insgesamt.
Das Plakat ist entstanden zu einem Zeitpunkt, wo noch gar nicht klar war, ob du mitkommst.
Nein, weiß ich. Das haben wir ja sehr kurzfristig jetzt entschieden, weil wir eigentlich gesagt haben, du musst all diese Termine jetzt wahrnehmen. Ich habe keine Zeit. Ich kann da nicht hineinplanen. Und haben dann aber kurzfristig gesagt, okay, hier ist ja keine große Anreise notwendig. Ja. Abends 19 Uhr, das könnte klappen. Es war dann knapper als gedacht, aber es hat tatsächlich geklappt. Meinte ich auch gar nicht böse. Ich musste nur schmunzeln insgesamt, weil das so, es war irgendwie so, es war schön, sich so ein bisschen als der Beifahrer zu fühlen, sage ich mal. Das Gefühl hatte ich sonst nicht immer, weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Und dass du es halt so gut vorbereitet hast, das hat mir auch richtig, richtig Freude bereitet und den anderen ja auch so. Das erste Kapitel war ja schon eher so ein bisschen schwerer so. Und ich habe dann so in die Runde geguckt, ich habe gedacht, was hat der denn da ausgesucht? Die Leute sitzen in der brüteten Hitze und denken, was soll ich hier so insgesamt, weil die schon völlig fertig waren. Und dann kamen aber doch zwei, drei recht amüsante Kapitel direkt hinterher, dann die Fragerunde, dann nochmal ein Abschlusskapitel. Also das hat schon gut gepasst, fand ich.
Ja, hat sehr gut gepasst. Und es wurden auch viele Fragen gestellt. Zum Vergleich zum Beispiel zwischen den Schultoiletten und den Stadiontoiletten.
Ja, fand ich eine coole Frage, wenn so der Direktor sitzt dort, alle sitzen dort und dann so, Jason, wie findest du die Filmtoiletten im Vergleich zu den Schultoiletten?
Ja.
Ja, hat jedenfalls riesig, riesig Spaß gemacht nach, ziemlich fast einem Jahr. Dein 18. Geburtstag war die erste Lesung. Und das war jetzt quasi die erste Lesung nach deinem 18. Geburtstag.
Ja, davor waren es immer nur Filmbegleitungen.
Es waren immer Filmbegleitungen,
Ja, und dann eben tatsächlich die 60.000 Euro-Marke zu überschreiten, auch mit echt guten Spenden im Vergleich praktisch zu der Anzahl an Menschen, die da waren. War schon cool. Und es fühlt sich natürlich auch ein bisschen wie eine Art Triumph an, praktisch an meiner alten Schule, also an praktisch diesem Ort. Eben mit meinem Buch zu kommen und diesen Erfolg zu erreichen. Ich meine, ist auch so ein bisschen ein aufgeladener Ort irgendwie. Ich meine, diese Aula zum Beispiel, in der wir dort gelesen haben, das war der Ort, derselbe Ort, dieselbe Bühne, an der zum Beispiel bekannt gegeben wurde, dass dieser eine Schüler aus der Clique suspendiert wird wegen des Hitlergrußes. War derselbe Ort und es war auch derselbe Ort.
Wo es dann so eskaliert ist, wo du quasi ein Kapitel auch geschrieben hast im Buch drüber.
An dem Ort, in der Aula, wurde hier mir gedroht damit, dass ich verprügelt werde, was dann der Auftakt dieses ganzen Problems war. Und von daher ist es ein bisschen ein Triumph, gerade an dem Ort.
Den Bogen, siehst du, habe ich noch gar nicht gekriegt. Dass das ja dann, wenn du sagst, das war der Beginn, das war ja auch der Beginn dann einer Phase, die schon sehr hart war und die ja nicht nur ein paar Wochen ging, ne?
Ja.
Die dann eigentlich so bis zum Ende der Schulzeit dort dich begleitete. Das war mir gar nicht so bewusst, aber ja, das war der Auftakt dort. Und du warst jetzt quasi nach Beendigung dort das erste Mal dort wieder in dieser Aula oder war diese letzte Veranstaltung auch dort in der Aula?
Die war auch dort.
Die war auch dort.
Also die kurze Lesung.
Ja, der Rest war. Ja, sehr cool. Da habe ich noch, siehst du, den Bogen habe ich noch gar nicht hingekriegt. Ja, den Bogen habe ich noch gar nicht hingekriegt. Aber du musst auf jeden Fall, wir haben heute so viele ehemalige Sachen erwähnt, du musst auf jeden Fall gucken, dass es dir irgendwie gelingt, dass du vielleicht immer zu den jeweiligen Podcast-Folgen, wo wir darüber wieder gesprochen haben, vielleicht nochmal verlinkst oder
kann
so.
Ich raussuchen.
Sonst ist das, ist dem manchmal vielleicht ganz schwer zu folgen. Ja. Veranstaltungen. Es kamen ganz recht viele Fragen auf Instagram und auch sogar auf TikTok und per Mail natürlich, wie immer, was sich mittlerweile irgendwie zum Hauptkanal entwickelt hat. Na gut, liegt vielleicht auch daran, dass wir überall die automatisierten Antworten haben. Bitte schreib uns eine Mail. Aber Mail ist echt ganz schön viel geworden an Fragen. Und da vielleicht einfach mal hier, also wenn man mit dem Wochenendrebellenfilm was machen möchte, eine Veranstaltung, wo wir auch dabei sind, dann versuchen wir das gerne zu realisieren. Meistens wird das Jason dann sein, der dann vor Ort sein wird. Wir können aber nicht Filmrechte Vorführungsgenehmigungen erteilen, sondern das muss direkt über Leonine erfolgen insgesamt. Aber auch da stellen wir gerne den Kontakt dann her. Das ist vielleicht so Frage 1 und Frage 2 ist, wie funktioniert das mit so einer Lesung? Da kann man einfach auf wochenendrebell.de/Veranstaltungsanfrage, das ist Oder man geht oben und klickt auf über uns, dann sieht man es auch, Veranstaltungsanfrage, da gibt es ein Formular. Da kann man eigentlich für jede Form von Veranstaltung, sei es eine Filmbegleitung, sei es eine Lesung oder was auch immer, eine Anfrage stellen, bekommt dann alle Informationen und dann nehmen wir auch relativ zügig meistens jetzt zumindest wieder Kontakt auf. Das ist in den letzten Monaten nicht immer so zügig und zeitnah gelungen, aber ich glaube, wir sind da jetzt so langsam wieder einigermaßen aktuell, so dass man dann alle weiteren Details klären kann. Ja, noch was zur Lesung? Ich überlege gerade. Du hast an dem Tag festgestellt, dass ich dich im Buch einen astrologischen Kenner nenne.
Ja, Alter.
Du warst richtig entsetzt, ne?
Da war ich echt entsetzt.
Ich habe erst gedacht, ja, jetzt spiel, also weil du kannst ja nicht Dinge spielen. Also wir hatten uns ja schon vor Monaten schon mal drüber unterhalten, als es um eine Anfrage ging für eine Art festes Programm, wo wir uns schon mal drüber unterhalten hatten, ob wir eine Art festes Programm für unsere, rund um unsere Lesungen stricken wollen, wo du gesagt hast, das geht so irgendwie gar nicht, dass du dann irgendwie so geschauspielert anstelle X, Y, Z oder sowas das und das und das sagst, sondern du kannst das eigentlich immer nur so, so individuell lösen. Aber als du dann so im ersten Moment reagierst, habe ich gesagt, das musst du ja doch gelesen haben, der Schauspieler ist doch jetzt oder so. Und dann habe ich deine Augen und dein entsetztes Gesicht gesehen und wusste, nein, er hat es jetzt tatsächlich erst realisiert. Ja,
ich habe ja echt oft das gelesen und sehr, 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 sehr viele Probedurchläufe gemacht, aber das ist mit mir tatsächlich, habe ich überlesen immer. Weil ich meine, man liest das Wort und dann vervollständigt ist das Gehirn irgendwie zu astronomisch.
Ja.
Und es stand aber halt astrologisch. Das
ja.
Halt
und es war kein, und war in dem Fall tatsächlich kein Rechtschreibfehler. Wobei wir auch dort im Buch einen entdeckt haben, beziehungsweise eigentlich zwei. Was super, super peinlich ist. Beide natürlich in meinem Kapitel, das ist ja klar. Heißt aber, wer sich Auflage 1 gesichert hat, mit diesem Fehler drin insgesamt, in den meisten korrigieren, haben wir es jetzt immer handschriftlich korrigiert zugeschickt, hat aber auf jeden Fall einen, wie sagt man, den ersten berühmten Fehldruck insgesamt. Stimmt. Vielleicht ist der irgendwann in 500 Jahren, da sind wir einfach nicht mehr da, ne? Alle.
50 Jahren.
Da sind wir noch alle da?
Da auf jeden Fall. Ja. Unter welchen Umständen ist eine andere Frage.
Okay, weiten wir das nicht weiter aus. Also wir haben das Thema Veranstaltungsfrage, wir haben das Thema Lesung durch insgesamt, ja. Und wir verlinken natürlich jetzt einfach mal ganz unverblümt auch unten zu unserer Spendenaktion, die wir für die Welfare Neven Subotic Stiftung machen und zur Neven Subotic Stiftung oder zu den Informationen für die Stiftung selbst. Da kann man natürlich auch ohne uns auf einer Lesung zu besuchen immer super direkt unterstützen, ne?
Ja. Auf jeden Fall.
Dann packen wir da gleich mal die Links unten in die, wie heißt das, in die Shownotes. Ne? Mhm. Vom 6. bis zum 9. Juni 2024 werden Millionen Menschen in Europa an die Wahlurnen treten, denn es ist Europawahl.
Ja, die erste, an der ich auch teilnehmen darf.
Erinnerst du dich noch an die letzte?
Natürlich, ja.
Ja, da haben wir sogar gepodcastet zu, glaube ich. Ne?
Ja, da haben wir, glaube ich, eine Podcast-Folge
zu. Da haben wir, glaube ich, eine Sonderfolge Europa aufgenommen oder irgendwie sowas, wenn ich mich erinnere. Die müssen wir uns auch mal wieder anhören, glaube ich. Ja.
Ja.
Die packen wir auch mal in die Shownotes. Die ist bestimmt unterhaltsam. Ich wollte gerade sagen, wie lange ist die her, aber das müsste ja dann
2019.
4 Jahre her sein, genau. Ja. Ja. Die erste, wo du wählen darfst. Wie ist so deine Wahlvorfreude aktuell?
Ich freue mich natürlich, dass ich wählen darf, logisch. Ich bin der Meinung, ich hätte auch beim letzten Mal schon wählen dürfen, sollen. Vor Freude ist es sicherlich nicht. Also es ist nicht so, dass man sich drauf freut irgendwie, weil man würde sich drauf freuen, wenn man wirklich eine Partei aus vollster Überzeugung wählen könnte, aber es ist schon, so blöd das klingt, es ist eine Wahl des geringsten Übels, auf jeden Fall, weil jede der Parteien irgendwie.
Aber ist es das nicht immer?
Ja, eben. Deswegen also, ist es aber auch keine Vorfreude.
Also ich kann mir nicht vorstellen, also natürlich wird es die geben, aber wenn man sich mit sich so ganz ehrlich ist, ne, und sich so ein komplettes Programm von so einer Partei anschaut, da kann es doch nur sehr, sehr wenige geben, die sagen, also das unterschreibe ich ja mal mit jedem Wort 1:1.
Klar, es gibt aber, also ich würde schon nochmal sagen, es gibt, gibt Unterschiede zwischen im Verhältnis vielleicht kleinen Einwänden und schon eigentlich schwerwiegenden Dingen, wo man denkt, pff, weiß nicht, aber man muss es halt eigentlich trotzdem mehr oder weniger wählen, weil es halt nicht wirklich eine andere Option gibt und gerade bei den europapolitischen Themen. Also
dann ist darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Das heißt ja im Moment, du, und da muss man ja mal vorsichtig sein, dass man Parteien abspricht, dass man die kann man nicht wählen oder die kann man nicht wählen oder irgendwas. Da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Ja. Aber im Großen und Ganzen, wenn du sagst, es ist immer so das kleinste Übel, gehst doch mal umgekehrt um und versuch doch mal in 2, 3, 4, 5 Punkten, wie du Lust hast zu skizzieren, wie müsste denn eine Partei sein, dass du vielleicht einer von denjenigen wärst, wo du sagen würdest, das kann ich unterschreiben.
Sie müsste sich in allen Politikfeldern, in jeder beliebigen Frage, müsste sie praktisch ihre Position ableiten aus dem wissenschaftlich gesicherten Standpunkt, aus den wissenschaftlich gesicherten Fakten und einer Moral, die eben auf bedingungsloser Gleichheit aufbaut. Sprich, der Ausgangspunkt von jeder Entscheidung müsste der wissenschaftliche oder der Stand der Wissenschaft sein.
So richtig mit Fakten arbeiten und so?
Nur mit Fakten.
Oh.
Und das alleine reicht natürlich nicht. Es braucht auch eine moralische Überzeugung, weil in bestimmten Dingen...
Wie krass das eigentlich ist, ne? Wenn man sich jetzt diesen einen Satz anhört, ne? Und es sind eigentlich schon viele raus dann so.
Bei was jetzt?
Ja, nach dem einen Satz.
Ja, vermutlich. Ja,
Es sind schon so ganz viele raus, aber es ist jetzt erstmal eigentlich kein Anspruch, wo man sagen müsste, also dieser Jason, ne? Also jetzt übertreibt er aber auch ein bisschen. Das ist eigentlich, das ist so ein ähnlicher...
Das ist auch schon fast alles.
Ja, aber es ist, ich meine, mir ist das ja auch klar, aber es ist so ein ähnlicher Aha-Moment wie, kannst du dich noch daran erinnern, wie wir uns darüber unterhalten haben, wie verrückt das eigentlich ist, dass die Leute so bei Hafermilch, also etwas, was wir aus einer Pflanze einfach entnehmen quasi, sagen, etc., im Umkehrschluss aber überhaupt keine Probleme haben, irgendwie was so durch ein komplettes Tier so durchflossen ist und aus den Zitzen rausgezogen wird, irgendwie sowas, dass wir das trinken, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt. So. Ist eigentlich ähnlich maßstabsverschoben wie das jetzt, finde ich, dass nach einem Satz tatsächlich eigentlich alle Parteien draußen sind.
Ja, alle, ausnahmslos. Also wie gesagt, eine Partei, ich hätte gerne eine Partei für Wissenschaft und Moral, in der eben, wie gesagt, es ist egal welches Feld, sei es offensichtlich Klimapolitik, wo...
Wir nennen uns die nicht mehr die Wochenendrebellen, sondern die Wissenschaftsmoralisten und gründende Partei.
Ja, warum nicht?
Wie viel braucht man da? Weißt du das?
Unterschriften?
Nee, was braucht man da so insgesamt? Da brauchst du auf jeden Fall erstmal, musst du so eine Unterschriftenliste zusammenbekommen.
Ja, also eine Partei gründen kannst du ja prinzipiell erstmal immer, aber um halt zu der Wahl antreten zu dürfen, brauchst du halt Unterschriften. Ich weiß nicht genau, wie viele, aber das sollte machbar sein.
Okay.
Die Frage ist halt eher, zersplitterst du nicht damit das Lager vielleicht eher, dass du konzentrieren willst. Also man muss immer, ich glaube, eine strategische Überlegung, ob es schlau ist, eine Partei zu gründen.
Was glaubst du, aus welcher Partei würdest du am meisten Wähler ziehen? Nur mit dieser einen Forderung?
Ach, ich glaube, ich würde wahrscheinlich gesammelt aus Kleinparteien und NichtwählerInnen und vielleicht ein Teil der Grünen und eventuell der Linken. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist.
Ja, also ich glaube jetzt auch, dass der durchschnittliche AfD-Wähler das muss auf Fakten basieren und moralischen gewissen Wert haben, könnte es sein, dass das dort nicht die Hauptprämisse ist.
Ja, und ganz ehrlich, das reicht eigentlich schon, diese beiden Punkte, ja, wissenschaftliche Fakten als Grundlage jeglichen Handelns, auch in voller Konsequenz durchgezogen, das wird dann nicht mehr verfälscht, wenn die Fakten stehen, geht da niemand mehr ran. Es wird nicht abgewogen irgendwie, ist das und das jetzt mehrheitsfähig und muss man da Kompromisse eingehen, sondern die Fakten stehen und danach Finger weg davon. So.
Aber überlegt man, es ist ja nicht immer so einfach, das würde ja im Umkehrschluss auch bedeuten, du würdest so wie jemand wie dem Finanzminister sagen, hör mal zu, dir fehlen irgendwie aktuell so 25 Milliarden oder irgend sowas. Gleichzeitig pumpst du ca. 25 Milliarden in fossile Subventionen, schaff die einfach ab und dann ist das Problem mehr oder weniger gelöst.
Ja, ist es auch. Nee, selbst das hier.
Wählt die Wissenschaftsmoralisten. Wir lösen jedes Problem. Und jeder Wähler ruft dann immer, löst das Problem.
Löst das Problem. Wir lösen das Problem. Das wäre unser Slogan. Ja, viele Probleme. Also, ja, genauso wäre es. Aber ja, auch in der Wirtschaftspolitik. Man würde einfach aufhören, sich praktisch längst widerlegten Wirtschaftstheorien, die einfach Fakten überhaupt nicht standhalten, die überhaupt nicht mit wissenschaftlicher Methodik, sondern mit wilden Schätzungen aufgestellt wurden, was hier zum Beispiel die Schuldenquote etc. betrifft, davon würde man sich halt abwenden. So. Und in jedem Feld, sei es klimapolitisch, dann wirtschafts- und finanzpolitisch, dass man wegkommt von diesem längst widerlegten Trickle-Down-Unsinn, dass das dann schon durchsickert, gesellschaftspolitisch, dass man anerkennt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, das Geschlecht ein Spektrum ist, dass man überall die wissenschaftlichen Fakten anerkennt, Und dann halt.
Aber du kannst ja zum Beispiel bei der Finanzpolitik nicht unbedingt wissenschaftliche Fakten anerkennen, wenn es jetzt zum Beispiel um Besteuerung geht.
Klar, da ist es, wie gesagt, deswegen, es braucht diese zwei Säulen. Die wissenschaftlichen Fakten können dann zum Beispiel zeigen, dass dieses Trickle-Down-mäßige, dass es widerlegt ist, zum Beispiel, dass die ärmeren Menschen davon profitieren, wenn man die Reicheren die Steuern erlässt. Das ist ja eine ernsthafte Wissenschaft, also finanzwirtschaftswissenschaftliche Theorie, die aufgestellt wurde, nach der viele Volkswirtschaften ihre Politik richten, die widerlegt ist. Oder die eben europapolitisch, die EU gibt ja gewisse Richtlinien vor, wie viel Neuverschuldung, wie viel Staatsverschuldung dürfen ihre Mitgliedstaaten haben. Man würde denken, das ist alles auf Basis solider Wirtschaftsforschung passiert, aber nein, ist es nicht. Davon ist vieles geschätzt, willkürlich. Von all dem würde man sich abwenden. Also da kann man schon auch wissenschaftlichen Sachverstand walten lassen. Aber klar, nicht auf alle Fragen bietet die Wissenschaft eine Antwort, sondern manchmal braucht es auch einen moralischen Kompass. So, ob es, klar, du kannst sagen, es ist wissenschaftlich widerlegt, dass die Ärmeren davon profitieren. Aber die Wissenschaft kann dir nicht sagen, dass es falsch ist, zum Beispiel arme Menschen hungern zu lassen. Das ist keine wissenschaftliche Frage. Das muss dir der moralische Kompass sagen. So.
Und deswegen, ja gut, wenn er dir das nicht sagt, dann.
Ja, das denke ich mir auch.
Dann ist halt. Oh, aber diese Menschen gibt es ja.
Ja.
Diese Menschen gibt es ja. Das klingt dann natürlich immer anders.
Klar.
Germany first oder was auch immer, keine Ahnung. Oder me first oder irgendwie sowas. Oder ich zuerst oder was. Aber das. Ja, Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen.
So, deswegen, das sind die beiden Säulen, die diese Partei bräuchte. Und da komme ich zurück zu der Frage, ja, natürlich ist es sehr statistisch unwahrscheinlich, es muss auch absolut nicht so sein. Es ist kein problematischer Zustand, dass es keine Partei gibt, mit der ich in jedem einzelnen Punkt gut bin. Aber ich würde schon sagen, es ist mehr als das. Also es ist aktuell ein Zustand, dass es keine Partei gibt, gegen die ich nicht schwere Bedenken habe, sie zu wählen. Denn wenn man sich anguckt, was zum Beispiel die Grünen als Partei, der ich ja eher nahestehe, was sich an Verschärfungen des Asylrechts, an Verschärfungen in der Migrationspolitik beteiligen. Eigentlich kann ich das nicht wählen, aber ich weiß auch echt nicht, was ich sonst machen soll. Also es ist schon ein Zustand, der weit darüber hinausgeht, dass man sagt, ich bin mit einzelnen Punkten nicht zufrieden, sondern es ist schon so, dass ich eigentlich keine Partei, also deswegen kann ich mich auch nicht freuen, weil es fühlt sich auf keinen Fall gut an, mein Kreuz zu machen, egal wo. Es steht überhaupt nicht zur Diskussion, dass ich das trotzdem machen werde. Aber deswegen kann ich nicht von Vorfreude sprechen.
Denn du sprichst da mal unabhängig von deiner persönlichen Problematik, die sicherlich ganz, ganz viele Menschen teilen und daraus dann den Schluss ziehen und sagen, ich gehe gar nicht wählen, ja, weil es macht eh keinen Sinn, wen ich von den Verbrechern dort wähle. Ja, das ist ja eigentlich genau das, was viele, insbesondere rechtspopulistische Vertreter des Bundestags ja eigentlich forcieren wollen insgesamt. Also diesen Glauben in die Institution so zu erschüttern, dass immer weniger Menschen wählen gehen, denn im Umkehrschluss gelingt es gleichzeitig natürlich den Parteien oder der Partei, die meint, sie könnte globale, komplexeste Probleme auf nationaler Ebene sehr einfach lösen, landet dann natürlich dann teilweise auf fruchtbarem Boden irgendwo so ein bisschen. Ja. Oder es lässt sich dort leichter mobilisieren insgesamt, weil es natürlich immer erstmal einfacher und logischer klingt zu sagen, ja, ganz einfach, wir mauern uns einfach ein. Komplett. Hier kommt keiner mehr rein, hier kommt keiner mehr raus und dann hat es nämlich mal Ruhe. Dann passiert hier nämlich mal gar nichts mehr.
Ich meine, das ist ja der Hauptgrund, aus dem es keine Option ist, nicht zu wählen. Genau, diese Menschen. Also der Faschismus ist der Hauptgrund, der definitiv absolut ausschließt, nicht zu wählen, weil es ist natürlich nicht egal, wie man wählt so, aber wichtig ist erstmal, oder in allererster Linie mache ich mein Kreuz oder ist der Zweck, der hinter meinem Kreuz steht, einfach prozentual den Anteil an faschistischen Stimmen zu verringern. Das ist die erste Priorität. Und
alles ganz simpel erklärt, deine Stimme hat, wenn du oder jede Stimme für die AfD oder für eine andere rechtsextreme Partei hat immer einen höheren Wert gegenüber jedem, der dann quasi auch nicht wählen geht, beziehungsweise jeder Nichtwähler mindert somit kann rechtes Gedankengut mindern, einfach durchs Wählen gehen insgesamt, weil einfach andere Relationen herrschen insgesamt. Und das ist auch nicht zu unterschätzen, weil gerade diese politische diese Verdrossenheit natürlich schon meistens dann dazu führt, dass dann 4 Jahre später genau aus diesem Pool der Nichtwählenden dann eigentlich die AfD gegebenenfalls am ehesten wieder mobilisieren kann mit einfachen Lösungen für sehr, sehr komplexe Probleme insgesamt. Da ziehen die ihre Stimmen her insgesamt. Und
ich meine, das ist ja, also das ist meine persönliche Priorität, aber es ist ja auch, wenn man sich mal die Plakate so dieses Jahr anschaut und die überhaupt, was man öffentlich von der Europawahl wahrnimmt, dann ist es ja auch eigentlich zu einer Wahl geworden, in der es nur noch eigentlich darum geht, diejenigen, die Europa eigentlich komplett zerstören wollen, irgendwie klein zu halten. Also alle Parteien legen ja eigentlich
den Fokus daraus. Eine große europäische Idee, irgendwie mal ganz, ganz, ganz proaktiv in irgendeine Richtung.
Nur noch reagieren.
Sehe ich da ehrlich gesagt auch wenig. Also das ist, es gibt ja auch ganz viele Parteislogans, die eigentlich, ich meine, ich hätte das eine oder andere gesehen, ich weiß jetzt nicht, ob von SPD oder wem auch
immer. SPD, Linke, Grüne haben alle.
Die alle sogar sehr klar so die Entweder-Oder-Frage mehr oder weniger stellen. Ja. Wobei im Umkehrschluss natürlich, wenn man es jetzt realistisch betrachtet, guck nach Holland, guck in die Slowakei, guck nach Ungarn, guck nach Österreich, guck nach Spanien, guck in die oben in die guck in die baltischen Staaten, guck nach Georgien aktuell. Es brennt ja überall lichterloh. Und wenn du dann gleichzeitig so dieses, also es ist ja immer sehr schwer, so ein Gesamtbild zu bekommen, aber wenn man dann gleichzeitig so diesen ganze Wirecard, Cum-Ex, diese ganzen Spionageaffären, die jetzt hochploppen, da sind Politiker, die sitzen im Deutschen Bundestag in hochsensiblen Ausschüssen und kriegen Kohle aus. Ich meine, das ist ja nur noch ein Wettrennen, von wem kriegt die AfD eigentlich mehr Kohle, von den Russen oder von den Chinesen? Das ist eigentlich so, dass wenn ich so die letzten Summen, die da immer so kursierten, und um das zu verhindern oder um das, wenn sich es überhaupt noch verhindern lässt, zumindest nochmal um weitere 4 Jahre zu verzögern, ist meiner Meinung nach eigentlich die Europawahl auch die wichtigste Wahl, an der man teilnehmen kann.
Ist es definitiv.
Klar, eine Kommunalwahl hat auch eine enorme Bedeutung. Jede Wahl hat ihre Bedeutung. Also ich will da auch keinen Wettbewerb starten insgesamt. Aber mir fällt es halt immer wieder auf, dass gerade bei der Europawahl eigentlich immer so getan wird, dass man das so kleinredet. Aber es ist doch da wird das Gerüst letztendlich. Ja. Oder werden die politisch handelnden Personen gewählt, die das Gerüst festlegen für die Zukunft, wie wir dann auf nationaler, kommunaler Ebene etc. agieren können.
Ja, klar. Den Punkt, den ich verstehe, ist, dass halt das, also man wählt ja das Europäische Parlament bei der Wahl, dass das Europäische Parlament, das direkt gewählt wird und das ja das einzige direkt gewählte Organ der EU ist, dass das nicht mächtig genug ist, weil es zum Beispiel kein Initiativrecht hat, weil es nicht gleichgestellt ist zum Beispiel mit nationalen Parlamenten. Den Punkt sehe ich ja auch und den unterstütze ich total. Trotzdem insgesamt natürlich eine total wichtige Wahl, auch wenn man das EU-Parlament mächtiger machen müsste, noch mächtiger machen müsste, weil ich habe den Wahlomaten mal gemacht, der zu der Europawahl, und eine Frage lautet tatsächlich sinngemäß, sind sie dafür, dass das EU-Parlament noch mehr Befugnisse erhält? Mhm. Ich denke mir, was heißt denn hier noch mehr Befugnisse? Mhm. Also es hat ja nicht mal ein Initiativrecht, das aktuell, wie das ein nationales Parlament zum Beispiel hat. Von daher, da sehe ich so den Punkt, nach dem Motto, ich verstehe, warum dann bei manchen Menschen deshalb der Eindruck entstehen kann, ihre Stimme hat vielleicht nicht so den Riesenwert, wenn das Parlament halt eigentlich nur über Gesetzesvorschläge abstimmen darf, aber keine eigenen vorschlagen darf, so ungefähr. Ist natürlich demokratietheoretisch auch ein bisschen problematisch, aber klar, es geht dort ja auch darum, dass wenn man eben hier nicht wählt und wenn die Wahl falsch ausgeht, dass das EU-Parlament dann im schlimmsten Fall ja komplett aufgelöst werden könnte und dass die EU auseinanderbricht und Europa wieder in die dunklen Zeiten stürzt, aus denen es gekommen ist. Und was mich ehrlich gesagt total verstört, also was mich extrem verstört, ist, wie wenig Klima eine Rolle spielt bei dieser Wahl. Es spielt nahezu überhaupt keine Rolle mehr und das ist so verstörend, weil, ich meine, das ist ja eigentlich klassisch Europapolitik. Also wenn irgendwas Europapolitik ist, dann Klima, weil da diskutiert man ja immer wieder, dass man unzählige Maßnahmen nicht national umsetzen kann, weil sie nur auf europäischer Ebene funktionieren. Weil dann irgendwie eben, wenn man das national umsetzt, das dann dazu führt, dass Firmen ins europäische Ausland abwandern. Also die relevanten Klimafragen, hier CO2-Zertifikatehandel etc., das sind ja europäische Fragen. Die werden im Europäischen Parlament geklärt. Die entscheiden sich bei der Europawahl und es spielt gar keine Rolle. Der Green Deal spielt überhaupt keine Rolle bei der Wahl. Und das ist halt echt krass, das ist so verstörend, dass es aktuell das Klima im Wahlkampf keine Rolle spielt, weil eben, ich meine, Februar 2023 bis Januar 2024 war das erste Jahr, also die ersten 12 Monate, die die 1,5-Grad-Marke gerissen haben. Im November 2023 war der erste Tag.
Nicht gerissen, sondern erreicht.
Doch, überschritten. 1,52 Grad über der vorindustriellen Zeit.
Okay.
Also das gesamte Ziel bezieht sich ja oft immer auf die 12-Jahres-Perioden. Das heißt, das 1,5-Grad-Ziel ist noch nicht verfehlt, weil das ist erst, wenn eine längere Periode im Durchschnitt
okay, jetzt, über 1,5
Grad.
Ja.
Aber eine Einjahresperiode, die im Schnitt praktisch 1,5 Grad wärmer ist als die vorindustrielle Zeit, die hatten wir jetzt schon. Hm. Wir hatten einen Tag, einen einzelnen Tag, der 2 Grad wärmer war als die vorindustrielle Zeit, 2023. Hm. Ich meine, gerade jetzt in Lateinamerika, Vögel fallen vom Himmel vor Hitzschlag. Und es sind eine Studie erschienen, die gezeigt hat, dass in den nächsten 26 Jahren, also ungefähr dem Zeitraum, der eigentlich schon festgeschrieben ist durch unsere vergangenen Emissionen, wo sich unser zukünftiges Verhalten praktisch nicht mehr widerspiegelt, die nächsten 26 Jahre, in diesem Zeitraum werden Klimafolgekosten anfallen von 38 Billionen Dollar. Und das sind ja praktisch dann keine Kosten, die man irgendwie, über die entscheidet man nicht, die kommen dann ja einfach in Form von Zerstörungen etc. Das ist ja nichts, wo man sich entscheiden kann.
Da stellt sich Christi nicht hin und sagt, Schuldenbremse, hier geht jetzt erstmal gar nichts. Ja.
Da wird man halt nicht gefragt, ob man die bezahlen möchte, sondern die sind dann einfach da. So. Und das entspricht einer Minderung eigentlich der Wirtschaftsleistung, der Weltwirtschaftsleistung von 19% bis 2050. Wenn man bedenkt, was jetzt hier passiert, weil unsere Wirtschaft zu langsam wächst. Also nicht, weil sie schrumpft, sondern sie wächst zu langsam. Jetzt wird man sich von 19% globaler Einbußen, also Einbußen, es wird weniger. So.
Die gute Nachricht, es wird zur Bekämpfung dieses Problems zwischen 2040 und 2050 zu relativ wenigen Tankrabatten kommen, würde ich sagen.
Vermutlich.
Man muss das immer mal von der positiven Seite sehen. Ja. Und letztendlich, und vielleicht hast du da auch die Zahlen parat, ist nicht jetzt auch der Cut gewesen, irgendwie auf globaler Ebene ein höherer Anteil an Erneuerbaren im Vergleich zu Fossilen? War da jetzt nicht irgendwie so ein Kreuzpunkt auf der Achse? Habe ich das?
Im Globalen kann ich es dir gar nicht sagen. Ich weiß, dass in Deutschland der Anteil höher ist oder höher war in vielen Tagen.
In Deutschland? Ja. Ja, ja. Nein, und was war global? Es war auch noch irgendwas total Spannendes Globales.
Es gab
der wärmste Sommer seit über 2000 Jahren. Und das haben sie jetzt festgestellt. Jetzt kann ich noch nicht mal die Quelle nennen. Das ist natürlich
doppelt ärgerlich. Sommer 2023 war das.
Ja, und erst konnten sie das nicht richtig belegen, weil so lange es gibt noch keine Aufzeichnung, aber jetzt haben sie das irgendwie auf Basis von Baumrinden oder sowas, glaube ich, gemessen und können nachweisen, dass es definitiv der wärmste Sommer seit über 2000
Jahren. Ja.
Krass.
Und ich meine, das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht viel anders. Also es ist ja kaum noch eine Nachricht, dass es praktisch wieder der wärmste Sommer aller Zeiten ist. Mhm. Nahezu jeder Sommer ist ja der wärmste Sommer aller Zeiten irgendwie.
Mhm. Oder zumindest aktuell viele. Wieder Überschwemmungen im Saarland.
Richtig, da zeigt sich dann, dass eben die wärmere Luft auch mehr Wasser speichert, dass der Wasserkreislauf intensiver wird und eben diese 19% Einbußen der Weltwirtschaftskraft, die jetzt schon nicht mehr abzuwenden sind, könnten eben zu bis zu 60% Einbußen werden bis 2100, wenn die Erderhitzung ungebremst weitergeht. Und das ist ein Einbußen von 60% der globalen Wirtschaftskraft, das kommt einem Zusammenbruch der Weltwirtschaft gleich. Hm. Das passiert bei einer ungebremsten Erderhitzung. Was ich interessant finde, ist die regionale Differenzierung. Also es ist regional sehr unterschiedlich, wie stark das Ganze wirkt, wie hoch die Einbußen sind. Während man in Nordafrika, im Nahen Osten und in Lateinamerika halt wirklich vor dem Abgrund steht mit Einbußen von 80-90%, gibt es ganz vereinzelt in den Polarregionen tatsächlich vereinzelte Regionen, in denen eine Zunahme der Wirtschaftskraft durch die Erderhitzung zu erwarten ist, in Russland tatsächlich vor allem, weil eben Böden fruchtbar werden. Das könnte auch interessante geopolitische Situationen mit sich bringen. Und klar ist auch, das ist eine Minimalschätzung. Also viele Effekte der Meeresspiegelanstieg zum Beispiel wird gar nicht berücksichtigt, was ja auch ein bisschen unsinnig ist, weil viele Flächen halt einfach überflutet werden, die man nicht mehr nutzen kann. Und dann gleich.
Die Weltwirtschaft Hollands wird auch dramatisch einbrechen.
Schwierig.
2100.
Wobei Holland kann zumindest, oder die Niederlande können zumindest noch ein System an Pumpen und Landgewinnung unterhalten, während ja Länder, die ähnlich niedrig liegen und überflutet werden, wie Bangladesch beispielsweise, halt als Land einfach hergeben. Die müssen dann flüchten, werden vertrieben, mehr oder weniger vom Meer. Und dann, wenn man sich das praktisch alles anschaut, die aktuelle Lage, und dann betrachtet, es spielt praktisch überhaupt keine Rolle bei der Wahlentscheidung, bei der Europawahl, also bei einer Wahl, in der es eigentlich genau darum gehen sollte, in der es vor allem darum gehen sollte, spielt es überhaupt keine Rolle, weil man sich eigentlich ja, weil man einfach eigentlich nur getrieben ist von den Faschisten und sie irgendwie klein halten muss und überhaupt nicht mehr in der Lage ist, irgendwie vor die Dinge zu kommen, das Heft des Handelns gar nicht mehr in der Hand hat, sondern nur noch reagiert. Die einzige halbwegs schlagkräftige Bewegung, die dem Ganzen irgendwas entgegensetzen konnte, zivilgesellschaftlich, ist zerfressen von Antisemitismus. Ich weiß aktuell nicht mal, ob ich selbst zum nächsten Klimastreik gehe. Hier die Entschärfung des Klimaschutzgesetzes, also eine eigentlich noch, man fällt noch unter das Niveau der letzten Regierung, man entschärft die Sektorziele, man lässt hier zum Beispiel Verkehrsminister Wissing völlig, man entbindet ihn völlig von Konsequenzen, er versagt in seinem Amt, er begeht meiner Meinung nach Verbrechen damit und man entbindet ihn von jeglicher Konsequenz. Er muss überhaupt nicht spüren, dass Taten Konsequenzen hat, dass seine Taten Folgen und Auswirkungen haben. Und diese Entschärfung des Klimaschutzgesetzes geschieht ohne nennenswerten Widerstand. Ich meine, wenn ich mir angucke, was 2019, was 2020 los war bei politischen Entscheidungen der Regierung, die gegen den Klimaschutz gingen, da waren die Straßen dann aber pickepacke voll. Da kam eine schlagkräftig organisierte Antwort. Und damit hat man in der Corona-Zeit zum Beispiel, Kaufprämien für Verbrenner verhindert, weil eben diese schlagkräftige Antwort kam. Und diese Entschärfung, dieser riesige Rückschlag im Klimaschutz geschieht ohne nennenswerten Widerstand, weil es politisch bei der Wahl kein Thema mehr ist und weil es keine schlagkräftige Bewegung mehr gibt. Die einzige Bewegung, die schlagkräftig war, hat sich selbst beerdigt. Und das ist halt besonders, dass die Lage schlimm war, das war sie in den letzten Jahren auch. Das hat sich jetzt natürlich verschlechtert weiter, aber das ist nicht die neue Qualität. Aber dass eben dass diese Gegenbewegung, dass praktisch die Schlagkraft der Zivilgesellschaft dagegen in sich zusammengebrochen ist, zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt, das ist nochmal eine neue Qualität, die meine Hoffnung nochmal unter das Niveau dämpft, in der sie schon in den letzten Jahren waren.
Hm. Ich meine, es ist immer einfach, aber ich stelle trotzdem mal ganz provokativ die Frage, welche Schuld siehst du dort insgesamt bei den Medien? Die Medien.
Ja. Ist ja immer so ein, kommt auch an welche Medien.
Ja, ist immer ganz schwierig, aber ich würde es schon gerne irgendwo allgemein halten. Also ich will jetzt keine Diskussion um das Aufgabenprofil des öffentlichen Rundfunks. Wenn dir das lieber ist, kannst du das gerne tun. Ich würde aber gerne erstmal allgemein beim Thema, beim Sender die Medien bleiben.
Also offensichtlich ist ja, dass praktisch die Medien, die aktiv verharmlosen die Klimakatastrophe, die sind selbstverständlich schuldig. Ist meiner Meinung nach eine Form von Mittäterschaft, wenn man zum aktuellen Zeitpunkt die Klimakrise leugnet. Das sollte justiziabel werden, meiner Meinung nach. Aber auch darüber hinaus, wenn man nicht mal falsch berichtet, sondern wenn man einfach wirklich gar nicht berichtet, wenn man den Klimaschutz und der Klimakatastrophe nicht den Stellenwert zumisst. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob man das zu 100% proportional abbilden kann. Wenn man es zu 100% proportional zur Bedeutung für die Menschheit abbilden würde, dann müssten wir nur noch über die Klimakrise sprechen. Dann dürfte es eigentlich um fast nichts anderes mehr gehen. So. Dass das nicht umsetzbar ist, ist mir klar. Aber dennoch steht meiner Meinung nach die Bedeutung praktisch der Klimakrise und der Raum, den sie einnimmt in vielen Medien, das ist absolut kein nachvollziehbares Verhältnis. In keiner Weise kann man das rechtfertigen. Da geht es auch gar nicht darum, dass es eigentlich proportional abgebildet werden müsste, aber das ist nicht nur nicht proportional abgebildet, sondern das ist einfach Realitätsverleugnung.
Aber das ist ja auch völlig normal. Also ich meine, Parteiprogramme werden ja nicht auf wissenschaftlichen Fakten basierter, erkannter Notwendigkeit erstellt, sondern auf Basis von Umfragen, was, wie, wo die Leute wollen, sie wünschen oder sonstiges.
Klar, insgesamt, aber,
wo Mehrheiten zu holen sind.
Aber wie sehr das, also wie gering dann doch die Bedeutung von diesem Thema ist, das ist doch nicht mal mehr, also das ist nicht mal mehr verständliches, ja, wir müssen ja auch anderen Themen Raum geben, sondern das ist doch völlige Realitätsverleugnung. Das hat doch mit der Realität nichts mehr zu tun. Wenn du diese Parteiprogramme liest oder wenn du dir anguckst, wie tatsächlich die Themen in den Medien verteilt sind, das hat doch nichts mit der Welt zu tun, wie sie in der Realität ist. Gar nichts.
Ja, also ich sehe schon, dieser Versuch, dass wir das Thema Europawahlen aufnehmen, um die Leute zum Wählen zu mobilisieren, klappt mit dir als Gesprächspartner mal ganz herausragend.
Das klappt auf jeden Fall, weil es ist doch klar, ich passe mich der Stimmung an. Es geht hier nicht darum zu wählen, weil man irgendwie besonders optimistisch ist, wenn man denkt, yay, sondern im Gegenteil, das, was ich sage, sollte noch eine extra Motivation sein, wählen zu gehen, einfach aus Angst, aus Panik, dass es sonst schlimmer wird.
Ja, denn letztendlich, das ist das, und darüber sind wir ja vorhin auch eingestiegen, warum ich die Europawahl grundsätzlich für fast wichtiger halte als alle anderen Wahlen.
Ja.
Das, was an, also die großen Probleme, die uns bevorstehen, sind definitiv in keinem Fall Probleme, die sich auf nationaler Ebene lösen lassen.
Nein, natürlich.
Kein einziges der großen.
Nö.
Kein einziges der großen Probleme. Und das ist der Punkt, wo ich halt am ehesten sagen würde, da kann das Wahlforum, die Größe, die Anzahl an Wählern, die Anzahl an Möglichkeiten gar nicht groß und breit genug aufgestellt sein, um dort möglichst gesammelte Interessen durchsetzen zu können. Insgesamt alles andere wird schwierig.
Ja, wenn ich das vergleiche mit unserer Folge von 2019, ich weiß noch, 2019 haben wir gesprochen über den großen Plan von Macron eigentlich zur Neugründung der Europäischen Union mit einem eigenen Haushalt, eigenem Finanzminister.
Wo Merkel ihn schön hat auflaufen lassen.
Ja, wenn man das mal umgesetzt hätte, wo wir heute stünden. Mhm. Naja, aber ich meine, da haben wir gesprochen eigentlich über große Ideen für letztlich hin zu den Vereinigten Staaten von Europa, also zu einem europäischen Bundesstaat, in der die Nationalstaaten ihre Souveränität eigentlich abgeben. Mhm. Und das war das, was ja, oder unter solchen Plänen stand ja die Europawahl zuletzt, unter dem Green Deal. Und
ich denke, es hätten alle mitgemacht, außer Markus Söder.
Vermutlich.
Und Orban.
Ja, das wäre auch ein Problem gewesen, sicherlich.
Und viele andere.
Beispiel, dadurch hätte ja eventuell das Einstimmigkeitsprinzip abgeschafft werden können, sodass eben Ungarn und früher ja auch Polen vieles hätte vielleicht gar nicht hätten blockieren können, weil eben nicht mehr die Einstimmigkeit und die Zustimmung von jedem einzelnen Staat zuständig notwendig ist, dass vielleicht dieser Rat praktisch aus den Regierungschef, wo jeder Nationalstaat dann doch wieder versucht, sich durchzusetzen, dass der die Macht entzogen wird und übertragen wird auf das Europäische Parlament, also das direkt gewählte europäische Organ, dass das praktisch den Ton angeben würde. Das sind ja alles Dinge, die wurden bei der letzten Europawahl, haben sie den Ton angegeben. Und jetzt, eigentlich ja 5 Jahre später, ist an all das gar nicht mehr zu denken. Also es ist eine sehr, sehr, sehr negative Entwicklung. Hm. Jetzt geht es nur noch darum, eigentlich zu verhindern, dass Europa völlig auseinanderbricht.
Hm. Ja, und wir haben uns da schon ein paar Mal, wenn wir mal dazu kommen, außerhalb des Podcasts mal zu sprechen, momentan sprechen wir tatsächlich, wenn oder dass wir jetzt über eine Stunde sprechen, das gelingt uns nur noch im Podcast momentan, ne? Weil wir beide so viel zu tun haben und so viel unterwegs sind. Aber ich erinnere mich, dass wir vor einigen Monaten im Zug saßen und darüber gesprochen haben, was ist eigentlich, wenn bei den, da war das alles noch in weiter Ferne, wo wir darüber gedacht haben, lass uns mal rumspinnen, nur mal angenommen, was ja völlig irrsinnig ist, Trump wird wieder Präsident der USA und die AfD holt nächstes Jahr bei den Landtagswahlen jeweils über 30%. Und dann rückte das plötzlich alles immer näher. Gut, jetzt bei Bekanntgabe der, wobei die Bekanntgabe dieser Schmiergelder aus Russland und all dies, der Irrsinn der letzten Wochen hat ja dazu geführt, dass, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, in welchem der Bundesländer es war, aber in einem der Bundesländer sich eigentlich rein gar nichts verändert hat von der Prozentanzahl.
Und wenn das nichts verändert,
dann weißt du, was los ist.
Dann kann das nichts verändern.
Dann weißt du, was los ist. Darauf trinken wir noch einen Schluck Michaels Malz, würde ich sagen. Prost. Ja, außer geht bitte wählen, bitte mit Zuckerguss obendrauf.
Ja.
Ich würde ja am liebsten noch irgendwie ich würde am liebsten ja jedem noch sagen, komm, ich schenke dir noch ein Buch,
ja,
wenn
wirklich,
du wählen gehst
wirklich.
Oder sonst was, aber das können wir alles nicht machen, das kriegen wir alles nicht hin, aber bitte mit Zuckerguss obendrauf geht wählen.
Ja.
Abschließende Worte. Wir haben alle Themen für heute durch. Und wir haben 1:20 gepodcastet, Jesus, das haben wir lange nicht gemacht.
Stimmt.
Oder? Hast du denn noch abschließende Worte?
Geht wählen waren meine abschließenden Worte.
Geht wählen waren schon deine abschließenden Worte. Dann wollen wir es dabei auch belassen. Und rufen zum Schluss, weil eigentlich wollten wir heute das erste Mal Werbung schalten in den Podcast, haben wir gesagt.
Echt?
Ja. Oder hatte ich das nur mir gesagt?
Hast du nur dir gesagt?
Ich weiß
davon nichts.
Ja. Ich wollte eigentlich schon so einen Jingle raussuchen, der dann ankündigt, jetzt fängt die Werbung an.
Ja.
Und wollte dich dann eigentlich einen Werbeslogan einsprechen lassen für das Buch Chaos auf Augenhöhe, den wir dann eigentlich immer wieder dort platzieren können. Dass man das auf wochenendrebellen-shop.de kaufen kann oder ein Werbespot, dass man den Radio Rebell Podcast vielleicht auch mal bewerten könnte auf Apple oder auf sonstigen Plattformen. Weil ich habe gerade gesehen, wir haben relativ wenig Bewertungen irgendwie.
Stimmt.
Wir haben gute Bewertungen,
klar,
aber wenige. Vielleicht, weil wir so wenig Hörer haben.
Glaube ich nicht.
Oder weil wir
darauf hinweisen.
Meinst du?
Ja.
Wir zählen jetzt einfach beim nächsten Mal, wir zählen mal die Anzahl an Hörern und gleichen das ab. Das muss ja eigentlich mindestens der Umfang oder die Anzahl muss ja mindestens gleich sein mit der Anzahl an Gesamtbewertungen.
Das verstehe ich nicht.
Naja, wenn die Folge veröffentlicht ist, gucken wir nach 4 Wochen rein. Dann gucken wir da rein und sagen, es sind 6.850 Hörer.
Ja.
So. Und da das ja jetzt jeder gehört hat, dass es wichtig ist, eine Bewertung abzugeben, müssen wir dann eigentlich 6.850 Bewertungen haben.
Ja. Ja, stimmt. Doch, das ergibt
Sinn. Und wenn nicht, dann werden wir sauer.
Ja.
Ja, im nächsten Podcast.
Bin ich menschlich enttäuscht.
Dann bist du menschlich enttäuscht. Ja. Genau, dann bist du menschlich enttäuscht und wir gründen nicht die Wissenschaftsmoralisten.
Stimmt.
Ja. Wenn wir 6.500 Bewertungen haben,
dann gründen wir die.
Genau, so machen wir es. Ja. So ist es, so wird ein Schuh draus. Ich fühle mich so ein bisschen erinnert irgendwie an, wenn Lani früher irgendwie, wie hieß die? Oh Gott, wie hieß die denn, Leaf? Jetzt komme ich nicht drauf. Rebecca Wing. So eine YouTuberin, die immer so ganz realistische Sachen gemacht hat, wie ich habe 24 Stunden mich im Schrank eingesperrt.
Wo sie Olaf gejagt hat.
Und wo sie nachts dann Olaf gejagt hat, der angeblich auf dem Telefon angerufen hat und alles so dargestellt hat, als wäre das total echt und so.
Ja.
Und die hat dann auch am Schluss des Videos immer gesagt, oder am Anfang, ist ja auch egal, wenn das Video 30.000 Likes bekommt, dann, und dann kam irgendwie was völlig Abstruses.
Ach, richtig, ja, stimmt.
Kannst du dich erinnern? Also irgendwas, was total durchgeknallt ist, was sie macht.
Wo wir schon bei Olaf waren, ich sollte noch sagen, welcher Disney-Charakter Opa ist.
Hm.
Und ich glaube, es ist der verrückte Hutmacher.
Der verrückte Hutmacher ist der Opa. Stimmt, auf wir haben die Disney-Charaktere vergessen. Da hat uns freundlicherweise nochmal jemand daran erinnert und wir haben es dann vergessen. Aber du hast nicht alle durch.
Wer soll ich denn noch bringen?
Wer war denn noch offen? Mami? Hast du schon, ne?
Mami hatte ich auch schon. Dich hatte ich noch nicht, aber bei dir habe ich gesagt, mir ist noch nichts eingefallen.
Dumbo oder so. Ist das Disney?
Ist Dumbo aus Disney?
Oder Herkules.
Safe.
Was, safe? Herkules passt eigentlich.
Herkules.
Finde ich von der Statur so?
Weiß nicht. Also, dass Opa der verrückte Hutmacher ist, das ist eigentlich
keine Frage. Opa ist der verrückte Hutmacher. Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen.
Ja, du bist, das braucht noch ein bisschen länger Bedenkzeit.
Ich gucke mir jetzt nochmal kurz Herkules an, aber ich denke, ich bin also ein ziemlich guter Herkules, oder?
Weiß nicht.
Wie weiß nicht? Das klingt irgendwie so ein bisschen zweifelnd.
Ich kenne Herkules nur aus dem Lateinunterricht. Ich muss übersetzen, was er alles gemacht hat und das irgendwelche Flüsse umgeleitet, musste er irgendeinen Stall säubern von irgendwelchen Bullen und das hat er gemacht, indem er den ganzen Fluss umgeleitet hat durch den Stall oder so. Was musste ich übersetzen? Das klingt nicht so nach dir.
Wieso? Traust du mir jetzt nicht zu, oder was?
Nee.
Ja gut, Gollum ist halt kein Disney-Charakter, ne? Ich kann es nicht ändern. Ja.
Wir finden noch einen.
Also am liebsten wäre ich, glaube ich, Baloo der Bär oder so.
Das passt gar nicht so schlecht.
Baloo der Bär wäre, glaube ich, so versuch's mal mit Gemütlichkeit. Könnte ich mir zwar selbst zusingen irgendwie.
Ja.
Weil so Gemütlichkeit ist irgendwie so etwas, was so irgendwie mir völlig abhanden gekommen ist. Seit vielen Jahren.
Aber weil Baloo ist eine Seite, aber es bräuchte schon auch noch dieses Cholerische. Das hat Baloo gar nicht. Baloo kann nicht ausrasten, egal was passiert.
Okay.
Deswegen, bei dir brauche ich noch ein bisschen Bedenkzeit.
Der cholerische Disney-Charakter. Okay. Dann bin ich, ich weiß, wer ich bin.
Ja.
Ich bin, ich weiß nur nicht, wie die heißt. Ich gucke mal, ob ich es ganz schnell finde. Dann kriegst du noch mal eine Minute irgendwie Podcast überbrückt mit irgendeiner spannenden Geschichte?
Ich wüsste nicht, welche Geschichte ich jetzt erzählen sollte. Ich denke drüber nach, was ich Gutes erzählen könnte. Wie wäre es mit einer Aufzählung, was sind meine Lieblingselemente und warum?
Ja.
Okay, also ich würde sagen, auf Platz 1 liegt definitiv der Kohlenstoff. Einfach weil das klingt ein bisschen ironisch, weil ich ja für Kohlenstoffreduktion bin. Aber Kohlenstoff ist einfach das Element des Lebens. Der absolute Großteil. Also Kohlenstoff kann weit, weit mehr Verbindungen eingehen, chemische Verbindungen, als alle anderen Stoffe zusammen. Und damit ist es natürlich die Grundlage allen Lebens auf der Erde. Und ich bezweifle, um ehrlich zu sein auch, dass es andere Basen als Kohlenstoff geben kann, zum Beispiel siliziumbasiertes Leben, weil die Erde ein eher silikatreicher Planet ist. Und wenn es andere Basen für das Leben geben könnte als Kohlenstoff, dann müssten wir eigentlich siliziumbasiert sein. Die Tatsache, dass wir kohlenstoffbasiert sind, deutet darauf hin, dass es nur kohlenstoffbasiertes Leben geben kann. Hast du es?
Ja.
Ja, okay, dann.
Könntest du aber noch weitermachen, nee, das klang unterhaltsam. Ja.
Dann heraus. Cruella. Ja, Cruella, wobei Cruella muss man ja unterscheiden zwischen diesem 101 Dalmatiner und dann gab es ja einen eigenen Film Cruella, wo Cruella ja plötzlich ganz anders war als in diesem Film. Aber ja, in diesem Film, das könnte
hat passen. Sie auf jeden Fall so eine Szene, wo sie so völlig ausrastet, so. Wo ich so gedacht habe, an dieses Gesicht musste ich gerade irgendwie so denken. Ich war mir nur nicht im ersten Moment nicht sicher, ob es ein Disney-Charakter war. Deswegen
Cruella noch mal, könnte
erst nochmal gucken. Ja. Ja. Ja, von Silizium zu Cruella und wieder zurück. Schreibt eine nette Bewertung oder unterstützt uns auf Steady oder schreibt uns mal eine nette Mail.